ARD.
Hallo, ich bin Ariana Barbori und das ist trotzdem Deutschland 3000, ein Podcast von Enjoy. Wir Menschen lieben ja Routinen und Strukturen. Eva zum Beispiel verbringt jeden zweiten Mittwoch eine gute Stunde mit Gästen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Und ihr Ziel ist es, diesen Leuten so zu begegnen, dass sie euch, mich und auch Eva selbst auf neue Gedanken bringen. Weil, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Und wer dieses Intro nach 150 Folgen immer noch nicht auswendig mitsprechen kann, der hat sein Leben nicht im Griff. Denn genau das wollen wir heute hier feiern. 150 Folgen Deutschland 3000. Hallo Eva!
Hallo Ariana!
Wo kommst du gerade her und warum fragst du das eigentlich nicht mehr? Menschen lieben doch Routinen! Ja.
Ich komme gerade aus dem Auto mit dir. Du hast mich ja dankenswerterweise mit dir hingefahren. Es ist so herrlich, dass wir das machen. Also ich bin erstmal kurz richtig dankbar, dass du hier dich bereit erklärt hast, heute diese sehr besondere Folge zu hosten. Und ich glaube, ich habe irgendwann aufgehört, das zu fragen, weil es erstens, ich mich da um eine andere coole Herausforderung bringe, nämlich die erste Frage. Das ist ja wirklich was, da kann man sehr lange dran arbeiten. Das habe ich früher immer übersprungen mit diesem, wo kommst du her? Und oft ist die Antwort auch nicht so spannend. Und gerade wenn man ja so heute, also es gibt ja heute auch viel mehr Podcasts als noch bei vor 150 Folgen. Man muss die Leute schnell reinziehen in die Folgen. Und dann muss ich einfach mit was Krasserem kommen als mit, wo kommst du gerade her? Aus meiner Küche. Also es haben ja wirklich Leute, man könnte einmal Gruß hier an Paulina Kraser, die hat sich da richtig Gedanken gemacht, deren Antwort war damals, aus meiner Zauberkugel.
Da kommen wir beide auch gerade her.
Genau, aber dann ist ja auch immer für mich so, ich weiß ja überhaupt nicht, was kommt, darauf dann reagieren, das dann in so eine gute Richtung für das restliche Gespräch. Also ich habe irgendwann gemerkt, ja, das war jetzt 100 Folgen lang lustig, aber dann hat sie so ein bisschen ausgefadet und jetzt gibt es manchmal andere erste Fragen. Ich habe auch extra, Ariana, den Pulli.
Es ist mir aufgefallen.
Ich habe den Pulli vom Cover angezogen.
Ja.
Also alle, die jetzt gerade das in ihrer Podcast-App, ihr könnt einmal öffnen. Ich habe diesen Pulli wirklich schon sehr lange und ich finde den auch immer noch cool. Der passt ja auch zu unserem Logo, weil er so Blitze am Arm hat. Aber ich finde das Cover, also dieses Foto von mir mit diesem
Zopf,
diesem geflochtenen Zopf, das ist halt auch von 2019. Und gestern habe ich diesen Pulli rausgesucht und gedacht, ob man das nicht eigentlich auch mal erneuern müsste, das Podcast-Cover.
Es hat eine längere Halbwertszeit, ja, sage ich jetzt einfach. Aber jetzt habe ich natürlich meine Hausaufgaben nicht gemacht. In meiner Erinnerung ist der Pullover, den du auf dem Bild trägst, grün.
Stark, Ariana.
Oder?
Die haben den umgefärbt.
Ja, weil ich gerade dachte, die Blitze auf deinen Schultern kommen mir bekannt vor. Ja. Ein Satz, den man im Leben nicht so oft hört. Aber er hat doch eigentlich eine andere Farbe.
Das stimmt. Jetzt, also ich sitze hier in dunkelblau vor dir, aber sie haben ihn umgefärbt. Glaubt einfach gar nichts mehr. In Zeiten von KI darf man auch kein Foto mehr trauen.
Wollte gerade sagen, die Möglichkeiten von technischen grafischen Tools sind unbegrenzt.
Ja.
Unbegrenzte Möglichkeiten. Eva, es ist wirklich ein besonderer Anlass, zu dem wir hier heute zusammenkommen. 150 Folgen. Was ist das eine Wort, was du mit 150 Folgen verbindest? Ist es sowas wie Stolz oder Frührente? Gibt es irgend so ein Schlagwort, wo du sagst, ja, das fühle ich jetzt?
Oh, lass mich mal überlegen. Also, ein Wort.
Es kann auch ein Kofferwort sein oder ein Bindestrich.
Sowas wie, also es klingt jetzt blöd, weil wir blicken ja zurück, aber Vorfreude. Weil ich verbinde mit der Stunde selbst, diesem Moment, wo man ins Studio geht oder ja auch oft zu den Gästen an die Treffpunkte, die sich ausgewählt haben, immer mit so einer Vorfreude, weil da kumuliert ja dann die ganze Vorbereitung. Ich habe diesen Gast schon innerlich wochenlang mit mir rumgetragen und dann endlich die Person zu treffen und sehr gut vorbereitet zu sein in der Regel, aber nicht zu wissen, was passiert und wo das Gespräch einen hinführt. Das ist für mich ja immer so die glücklichste Stunde in dem ganzen Prozess von Deutschland 3000. Deswegen bin ich da, wenn ich an diese 150 Situationen auch jetzt gerade in diesem Studio so zurückdenke, ist das immer so eine positive Aufregung, Vorfreude.
Ich habe gerade eine Eingebung. Ich habe wirklich die große Ehre. Ich freue mich ja sehr und fühle mich sehr geehrt, dass ich wie eine Zirkusdirektorin hier heute mit dem Glitzerzylinder durch die Show führen darf. Ist natürlich ein Zirkus ohne Tiere, muss man moralischerweise noch richtig dazu sagen. Und ich möchte auch gleich überleiten, denn wir leben in Deutschland. Das ist das Land von TÜV, DEKRA und Stiftung Warentest. Das heißt, wir testen jetzt, Eva. Wir fangen nämlich an mit dem ersten Spiel. Und zwar testen wir, wer es gesagt hat. Ich lese dir Zitate vor.
Oh, fies.
Und du sagst mir, wer es bei Deutschland 3000 gesagt hat. Das ist übrigens ein Test in beide Richtungen für mich, ob ich fehlerfrei lesen kann, weil ich muss die Zitate komplett vorlesen und für dich, wie gut dein Gedächtnis noch ist. Du kannst versuchen, es so zu erraten und wenn du merkst, du brauchst so ein bisschen so Starthilfe wie Stützräder am Fahrrad, dann gebe ich dir drei mögliche Antworten Wir machen so, wer wird Millionär für, niedrigschwellig.
Ohne Telefonjoker.
Ganz genau. Zitat Nummer 1. Also diese Wut, von der ich gerade gesprochen habe, die zeige ich natürlich nicht. Die ist in mir drin. Die verarbeite ich danach irgendwann vielleicht durch drei Videos oder so.
Okay, da war jetzt schon so ein Tipp drin. Jemand, der viele Videos macht.
Gut, Eva, ich mag die Art, wie du denkst.
Wir haben hier, muss man dazu vielleicht kurz erzählen, für alle, die das jetzt nicht im Video irgendwie ausschnitten sehen. Wir haben ja auch ganz viele Fotos, insbesondere von den Gästen der letzten 50 Folge. Und hier guckt mich gerade Tara Louise Witwer an.
Was man ja ganz kurz auch noch dazu sagen muss, wenn du hier auf das Studio verweist, du hast dich richtig ins Zeug gelegt und hast das Studio dekoriert.
Also guck mal bei Instagram. Ich habe ja dekoriert. Aber könnte es Tara Louise Witwer gewesen sein, weil die ist wütend und macht Videos.
Oh, das finde ich schön. Sie ist wütend und macht Videos. Das finde ich eine gute Beschreibung. Nee, es war nicht Tara.
Okay.
Soll ich dir die drei Antwortmöglichkeiten vorlesen?
Ja, unbedingt.
Ja, okay. Also Antwortmöglichkeit A ist Rubinga Schnögelrögel.
Mhm.
B ist Jasmin Gnu. Und C ist Conny from the Block.
Dann ist es Rubinga.
Soll ich es einfach mal abspielen?
Ja.
Also diese Wut, von der ich gerade gesprochen habe, die zeige ich natürlich nicht. Mhm. Die ist in mir drin. Die verarbeite ich danach irgendwann durch drei Videos oder so. Ich bin aber auch so erzogen.
Dann ist es Conny.
Es ist Conny.
Oh. Aber klar, Conny, ja, die habe ich einfach als, das war so eine schöne, herzlich warme Begegnung, dass ich mit der gar nicht Wut verbinde. Also so, da habe ich jetzt vielleicht zu kurz gedacht, so eine unheimlich liebenswerte, engagierte Person. Das
sehr,
hätte ich jetzt mit
ja
ihr verbunden.
Wobei die verarbeitet ja quasi ihr vergangenes Behördenleben so ein bisschen bei Instagram. Da ist schon auch viel Wut dabei.
Ja. Ja, doch.
Also über das deutsche Behördentum kann ich gut verstehen. Okay,
ja.
Wir gehen weiter zum nächsten Zitat. Ich bin so eine schreibende Person, war ich schon immer. Und Sprachnachrichten, das ist für mich Albtraum. Ich habe früher Leute danach kategorisiert, ob sie mit mir matchen oder nicht, von meiner Energie oder von meinem Humor her, in welchen StudiVZ-Gruppen sie sind oder welche Smileys sie benutzen. Das und das ist ähnlich, wie ich schreibe. Viel überschreiben.
Ich möchte ehrlich gesagt sofort die drei Optionen hören, weil ich bin völlig
ahnungslos.
Ja.
Ahnungslos.
Also ich habe oft mit Menschen über Sprachnachrichten gesprochen, deswegen, nee, sag, wer könnte es gewesen sein?
Option Nummer A wäre Lotti vis-à-vis.
Mhm.
Option Nummer B wäre Daria Daria. Und Option Nummer C wäre Tara Louise Witwer.
Ja, da ist sie wieder.
Da ist sie wieder. Hättest du gerade schon mal vermutet.
Boah, ich finde es richtig, also ich kann wirklich nur, ich könnte jetzt auch irgendwie so zufällig ziehen, weil ich würde es ihnen allen dreien zutrauen.
Lass sie sich so übers Schreiben definieren.
Ist es dann jetzt Tara Louise?
Ich bin so eine schreibende Person, also ich war ich schon immer und Sprachnachrichten, das ist für mich ein Albtraum. Ich habe früher Leute danach kategorisiert, ob sie mit mir matchen oder nicht, von meiner Energie und von meinem Humor her, in welchen StudiVZ-Gruppen sie sind. Oder welche Smiley sie benutzen, habe ich so gemerkt, ah, okay, krass, das und das ist ähnlich wie ich schreibe. Viel überschreiben.
Viel überschreiben.
Ja, das ist auch witzig, weil, also da hat man jetzt ja gerade gehört, es war so ein bisschen ungewöhnlicher Raum. Ich saß mit Tara Louise in einem Katzencafé,
ja,
im ältesten Katzencafé von Berlin. Und es war, also ich glaube, sie hat sich sehr über diese Location gefreut, aber sie war auch permanent abgelenkt, weil hinter uns wieder irgend so ein Kater vorbeizischte. Das war richtig witzig, wirklich einer der absurdesten Orte, an dem ich bisher war.
Finde ich auch gut, dass du sagst, das älteste Katzencafé. Nicht einfach nur ein Katzencafé,
denn schon, bei Deutschland 3000.
Oh ja.
Ja, auch sehr nette Gastgeberin. Grüße gehen raus, wenn sie das hier hört.
So, nächstes Zitat. Mir macht Social Media manchmal Angst mit den Wahlen, weil da so viel Falschinformation ist. Ich fühle mich nicht wirklich so, als hätte ich alle Informationen ungefiltert. Und natürlich habe ich eine persönliche Wahl und ich stehe immer für Menschenrechte und für eine soziale Gemeinschaft. Ja, da schlägt der Wind um.
Ich habe eine Idee, aber gib mir mal die Optionen.
Option 1 wäre Satu Sabali. Option 2 wäre Marc-Uwe Kling. Und Option 3 wäre Bob Blume. Und
Satu.
Ich sehe, ah ja, okay.
Nee?
Ich wollte gerade sagen, ich sehe an deinem Gesicht, dass du jemand ganz anderen
vermutest. Ja, ich hätte jemand
wirklich
ganz anders.
Wen
ja
denn?
Nee, sag ich doch jetzt nicht. Ich wollte mich nicht verheben, dann ist es Satu.
Mir macht Social Media manchmal Angst mit den Wahlen, weil da viel Falschinformation ist. Und natürlich habe ich eine persönliche Wahl. Und ich stehe immer für Menschenrechte und für eine sozialere Gemeinschaft und für das Zusammen von Menschen. Aber ich finde, wir sind echt davon weggekommen, irgendwie auch andere Leute zu respektieren.
Kann ich an dieser Stelle einmal Werbung machen für diese Folge,
ja,
mit
klar
Satu Sabali? Weil das ist eine richtig beeindruckende Sportlerin. Und wir haben so selten Sportler oder Sportlerinnen, mhm, bei Deutschland 3000. Und sie ist einfach in Deutschland geboren, eine der besten Basketballerinnen, die wir haben, und macht jetzt krass Karriere.
Unfassbar.
In den USA.
Ja.
Unfassbar. Und ist, finde ich, für das, was sie da leistet und was sie ehrlich gesagt ja auch für Deutschland leistet, was so, ne, den Ruf dort, mhm, angeht oder dass man auch mal so andere deutsche Persönlichkeiten in den USA wahrnimmt, ist sie hier viel zu wenig im Gespräch, finde ich. ich. Deswegen, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, hört ihr euch mal an. Ich fand zum Beispiel faszinierend, was sie so über ihren Alltag, ihr ist vorgegeben, wann sie auch am Tag schlafen muss. Darum habe ich sie fast beneidet, dass da immer so der Powernap buchstäblich eingeplant war, wegen Muskelregeneration und so. Also was das für ein Profisportler-Alltag ist. Und sie hat auch sehr offen über Geld gesprochen und in welchen Ligen sie spielt, wegen wie viel Geld und so. Also es war wirklich für mich so ein Einblick in so eine ganz andere Welt. Das haben wir gemacht rund um die US-Wahl. Deswegen ist, glaube ich, auch dieses Zitat dort daraus sozusagen übrig geblieben. Das war kurz vor der letzten US-Wahl, dass wir sie zu Gast hatten.
Und ich muss sagen, ich finde es auch immer inspirierend und irgendwie, ja, mag ich es, wenn von ambitionierten Frauen berichtet wird und man was hört, weil ich das Gefühl habe, das ist irgendwie immer noch wie so eine unterrepräsentierte Nische, weil wie oft gibt es irgendwelche Porträts über ambitionierte Männer und wo sind sie gestartet, welche Visionen hatten sie, wo sind sie heute? Aber über Frauen, da hat man auch das Gefühl, viele Frauen sagen ja auch in der Öffentlichkeit, ich traue mich nicht so richtig, das zu sagen, ich will nicht überheblich oder abgehoben rüberkommen oder so, als würde ich mir zu viel vornehmen. Und die sagt, nee, unter Olympia mache ich es eigentlich nicht so. Und das finde ich mega und so inspirierend. Ja. Ganz, ganz toll. Ja. Ja. Nächstes Zitat. Ich bin allgemein ein absolut schüchterner Mensch. Also es gibt ganz viele Sachen, die ich nicht mache. Liegt bestimmt auch an der Erziehung oder so, wie ich aufgewachsen bin. Denn für mich hat das auch ganz lange gedauert, mir einzugestehen, was ich möchte. Also ganz oft habe ich auch nicht das ausgesprochen, was mir wichtig ist. Und das kann ich natürlich jetzt ganz toll ausleben. Das können so viele sein,
ja,
oder?
Das ist ein richtig fieses Quiz.
Vor allem sage ich, das können so viele sein und guck auf meinen Zettel mit der richtigen Antwort. So viele können es
ja,
doch nicht sein.
Ja, gib mir mal die Option.
Die Optionen sind A, Atze Schröder, B, Jonas Winkler und C, Matthias Maurer.
Dann was Jonas Winkler.
Hast du, warum?
Weil Atze Schröder und Matthias Maurer sehr selbstbewusst aufgetreten sind und ich mir nicht, also bei Jonas weiß ich noch, dass wir so ein richtig über den Prozess, den er in seiner Biografie durchgemacht hat, sehr intensiv geredet haben und mich das auch total beeindruckt hat. Und bei Atze hat es vielleicht so eine Phase auch mal gegeben, aber da haben wir nicht so drüber gesprochen, deswegen wäre das jetzt mein Tipp.
Ich bin allgemein ein absolut schüchterner Mensch, also es gibt ganz viele Sachen, die ich nicht mache, das liegt bestimmt auch an der Erziehung oder so, wie ich aufgewachsen bin. Für mich hat das auch ganz lange gedauert, mir einzugestehen, was ich möchte. Also ganz oft habe ich auch nicht das ausgesprochen, was mir wichtig ist. Und das kann ich natürlich jetzt ganz toll ausleben.
Finde ich auch super, dass wir gerade über selbstbewusste Männer gesprochen haben und dass die dann immer so dargestellt werden, was sie sich vorstellen. Jetzt halt den
und
Weg,
kommt steinigen Jonas.
Weg. Und dann kommt Jonas,
und
der sagt
mal mit
ja,
den Klischees.
Ja, schüchtern mir eingestehen. Ja. Ja, aber ist ja super. Das liebe ich ja, wenn so irgendwie mit diesen Klischees gebrochen wird.
Ja,
ja, das heißt, von den anderen beiden Männern warst du überzeugt, dass sie diese Schüchternheit nicht haben. Und bei Jonas war es so ein bisschen...
Ja, bei Jonas, also der hat, wie man gehört hat, einfach sehr offen drüber gesprochen. Und genau wie du sagst, ist damit ja auch nochmal ein Vorbild dafür, erstens, dass man drüber spricht und zweitens, dass es eben auch ganz anders sein kann und nicht alle so in diese Schubladen reinpassen. Und das war auch ein richtig gutes Gespräch. Der hat mich auch an ganz vielen Stellen so überrascht, weil er noch nicht, das ist ja auch immer, das mag ich ja richtig gerne, wenn wir mal Gäste haben, die noch nicht so viele so lange Interviews gegeben haben und man dann auf völlig neue Aspekte von denen kommt, die wir auch gar nicht haben recherchieren können, weil sie eben noch nie drüber gesprochen hatten. Ja, und das war bei Jonas so.
Ich fand es spannend, dass du gerade bei Atze Schröder sofort so gesagt hast, nee, bei Atze Schröder und Matthias erinnere ich mich daran, das sind selbstbewusste Typen mit Schüchternheit. Ja. Aber du hast auch mit Atze über Schüchternheit gesprochen.
Als du ganz jung warst, da warst du, habe ich gelesen, extrem schüchtern.
Ja.
Ist so eine Figur und auch so ein Beruf dann ein Weg, dass sich das irgendwie doch noch Bahn bricht, was alles in einem drin steckt? Oder?
Ah, gute Frage. Damit stehe ich jeden Morgen auf mit diesem Gefühl. Ich glaube, wenn einer mal richtig schüchtern war, so wie ich und alle, die das mal waren, wissen, was ich meine. Das wirst du nie ganz los. Ich bin immer noch ein bisschen schüchtern.
Siehste?
Ja, interessant. Mhm. Stimmt. Er verpackt es natürlich anders. Ne? Wir kennen Atze, er springt ja genau in diese gegensätzliche Figur in der Öffentlichkeit. Übrigens, das ist auch wirklich ein Key Memory von Deutschland 3000, ist meine Begegnung mit Atze Schröder, weil der ja damals nicht in der Maske gekommen ist. Also er trug diese berühmte Perücke und die Brille nicht. Und er hatte das auch angekündigt und hatte gesagt, können wir bitte keine Fotos und Videos machen? Ich komme quasi unverkleidet.
Und das habe ich auch gesagt hier, aber ihr habt es nicht eingehalten.
Und wir haben uns in dem Theater in Hamburg getroffen, Tivoli, wo er zum allerersten Mal aufgetreten ist. Und ich stand vor diesem Theater ungefähr eine Viertelstunde, weil ich immer sehr pünktlich bin. Und habe geguckt, wo kommt denn jetzt Atze? Und hab natürlich, ich hab so völlig das Gefühl dafür verloren, wie er aussehen könnte. Da kam natürlich auch wirklich ein Mann mit einem auffallend großen Hut, kam die Straße runter. Ich dachte, das wird er sein. Ein Mann
aber
mit einer Glatze kam.
Hast du nicht
Glatze
vorher
kam.
Einmal gegoogelt, Atze Schröder ohne Kostüm?
Also Entschuldigung, du wirst doch jetzt hier niemanden aufrufen, dazu das zu machen, damit man dann das, was er genau geheim hält, irgendwo vielleicht doch sieht.
Nein.
So, also dann kam ein Mann mit einer Glatze. Ich dachte, ja, vielleicht hat er eine Glatze. Und es war er aber immer nicht. Und ich habe wirklich so ganz aufmerksam alle Personen gescannt, die diese Straße runtergekommen sind. Und auf einmal kam einer, der war so unscheinbar, der war einfach an mir vorbei mit seinem Fahrrad, hatte neben mir geparkt und sagt, hallo. Und das war Atze Schröder.
Ja.
Und es ist wirklich so faszinierend und auch so klug. Also wenn man hier, das ist natürlich auch ein Thema, mich beschäftigt, der permanent Prominenz und Ruhm und was macht das mit den Leuten. Und dass der einfach ganz früh in seiner Karriere entschieden hat, er wird immer verkleidet in der Öffentlichkeit sein und deshalb kann er ein recht unbescholtenes Privatleben auch in der Öffentlichkeit führen. Das ist so klug und ich fand es faszinierend, dass ich ihn einfach, der könnte wirklich auf der Straße an mir vorbeigehen, auch jetzt noch wahrscheinlich und ich würde ihn nicht mehr erkennen.
Ich muss auch sagen, ich finde es genial, weil auch Crow macht es ja zum Beispiel so, das ist eigentlich best of both worlds. Du hast auf der einen Seite dieses Rockstar-Leben, du verkaufst irgendwie Deutschland Chiago. Oder europaweit, Hallen aus und kannst aber immer noch sonntags morgens in Schluffi Jogginghose irgendwie zum Bäcker gehen. Das habe ich verpasst, ich kann mich ja von den Menschenmassen sonntags auf dem Weg zum Bäcker gar nicht retten und denke jedes Mal, scheiße, hätte ich mir mal eine Pandamaske vor 10 Jahren aufgesetzt. Aber das ist vorbei. Wir gehen mal zurück zum Spiel, bevor wir hier noch in Teufelsküche kommen.
Damit bin ich schon durch.
Nee,
aber Jonas darf
noch.
Mir gerne so einen Pokal dann schreinern für, weil wie viele, ich glaube, ich hätte jetzt schon 3 richtig oder so?
Da habe ich jetzt natürlich nicht, wir machen das so, wir spielen ja noch einige Spiele hier heute und wir machen am Ende eine Gesamtpunktzahl, sage ich jetzt einfach. Irgendjemand da in der Regie schreibt bestimmt mit. Nächstes Zitat, das könnte jetzt ein bisschen schwieriger werden. Und du denkst so, okay, du hast echt einen Plan vom Leben und du denkst so, okay, du bist schlau und du hast gewisse Dinge durchschaut und bist ausgereift zu der Person geworden, die du für den Rest deines Lebens sein wirst. Und dann ziehst du in eine Großstadt und trittst einfach automatisch aus deiner Komfortzone raus. Und dann wirst du feststellen, wow, alles, was ich dachte über mich zu wissen, wird einfach in einem anderen Kontext nochmal auf die Probe gestellt. Ich finde langsam rein in das Schauspielerische. Merkst du das?
Ja.
Ich fühle das so. Ich werde zu den Personen.
Aber es hilft mir nichts. Ich brauche trotzdem die Optionen.
Echt? Also bin ich gerade zu Fariyadim geworden, zu Riccardo Simonetti oder zu Pierre M. Krause? Was fühlst du, wenn du mich anguckst? Guck mich mal an. Was gebe ich dir für Vibes?
Ich versuche es gerade.
Psychopathen-Vibes. Du hast einen komischen Blick.
Ich versuche es natürlich jetzt aus den Biografien abzuleiten. Und es tut mir total leid, dass ich das nicht genau erinnere. Aber sonst hätte ich... Riccardo?
Und du denkst, du hast echt einen Plan vom Leben. Und du denkst, okay, du bist schlau und hast gewisse Dinge durchschaut und bist ausgereift zu der Person geworden, die du für den Rest deines Lebens sein wirst. Und dann ziehst du in eine Großstadt und trittst einfach automatisch aus deiner Komfortzone raus. Und dann wirst du feststellen, wow, alles, was ich dachte, über mich zu wissen, wird einfach in einem anderen Kontext nochmal auf die Probe gestellt.
Riccardo. Ja, Riccardo. Auch super Folge. Und jemand, der so... Ich finde, auf so eine schöne Art Weisheit schon angehäuft hat und die teilt. Das kann der ja richtig gut, sehr inspirierend. Ja, könnte man sich auch nochmal geben. Evergreen.
Wird hier auch nochmal beworben an dieser Stelle.
Ja, genau.
Ein Zitat haben wir noch, Eva. Das ist auch für Journalisten manchmal richtig anstrengend, dass Wissenschaftler immer sagen, sie möchten sich selten festlegen. Die sagen immer, ja, einerseits, aber andererseits ist die Datenlage auch noch so. Und in diesem einen speziellen Fall haben wir es auch noch nicht getestet.
Das könnte auch von mir sein.
Von dir?
Ja, also ich als Journalistin kriegt man das ja ganz viel mit, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sich nicht festlegen wollen und deshalb schwierig zu interviewen sind, weil man nicht so eine eindeutige Antwort rausbekommt. Aber sonst hätte ich jetzt gedacht, Maya Göpel?
Die ist auf jeden Fall in den Antwortmöglichkeiten, aber wir hören direkt mal die Auflösung.
Das ist auch für Journalisten manchmal richtig anstrengend, dass Wissenschaftler immer sagen, also die möchten sich selten richtig festlegen. Ja. Die sagen immer, ja, einerseits, aber andererseits ist die Datenlage auch noch so und in diesem einen speziellen Fall haben wir es auch noch nicht getestet und das ist natürlich korrekt, aber ist dann immer, dann müssen wir als Journalisten es immer oft so übersetzen.
Ja.
Ne?
Ach, ja.
Macht es schwer.
Siehste. Wenigstens weiß ich noch, was ich selbst gesagt habe.
Ja, das finde ich toll, dass du bei manchen Sachen gezweifelt hast. Aber wenn du es selber bist, Eva, dir macht man nichts vor. Das hast du in der Atze-Schröder-Folge gesagt. Das finde ich wirklich gut, dass du bei so einem Kritik... es könnte sein, dass das ein Zitat von mir selbst ist. Ich kritisiere die Wissenschaft sehr oft.
Ich kritisiere
nicht die Wissenschaft,
ich kann die
nein.
Verstehen.
Ja, nur das Abwägen und das sich nicht festlegen wollen.
Ja.
Ja, it was you. It was a genie, it was you. Wir müssen noch über eine Sache reden, Eva, und zwar irgendwann zwischen Folge 119 und Folge 123 von Deutschland 3000 warst du plötzlich verschwunden.
Hi Leute, ich bin Ali Neumann und das ist Deutschland 3000. Und normalerweise hört ihr hier Eva Schulz. Die macht aber jetzt eine Auszeit. Und ich habe ja auch rote Haare. Und dann dachte ich mir, ich kann das einfach mal machen.
Hallo, wir sind Benny und Dennis Wolter. Und das ist Deutschland 3000.
Willkommen zu Deutschland 3000. Heute mal mit mir, Kadi aka Cold Mirror. Normalerweise hört ihr hier Eva Schulz, aber die macht gerade eine wohlverdiente Auszeit und solange gibt's hier jeden Monat einen Takeover, damit ihr nicht vergesst, dass dieser Podcast existiert und vor Langeweile eingeht.
Das war eine gute Stunde mit Tassin und mir, Moritz. Boah, für mich war das echt neu. Ich habe gemerkt, wenn man wirklich Interesse am Gegenüber hat, dann ist der Job gar nicht so schwer. Also nicht, dass ich jetzt sagen will, Eva Schulz macht hier keinen anstrengenden Job, aber... Boah, das ist schon ziemlich interessant.
Wo warst du, Eva? Schön. Wo warst du und wenn ja, wie viele?
Ich war weg. Ich weiß gar nicht, ob ich verraten will, wo ich war. Mhm. Ich habe ja wirklich auch in der Zeit, ich habe wirklich keine deutschen Medien konsumiert. Ich war nicht auf Social Media. Ich bin einfach, ich war auf Reisen, das kann ich euch sagen. Und ich war auch ziemlich weit weg und einfach auch im Kopf weit weg. Und das hat total gut getan. Und es war jetzt übrigens nicht, weil ich irgendwie den Pub aufgehabt hätte von Deutschland 3000 oder so. Aber ich hatte schon ganz lange den Wunsch, mal eine längere Zeit im Ausland zu sein. Ich bin früher immer ganz viel gereist und dann wurde die Arbeit mehr und das lange Reisen ging nicht mehr so gut. Und dann habe ich das gemacht und ich glaube, dass auch Deutschland 3000 davon total profitiert hat, weil ich mit ganz anderer Energie wiedergekommen bin und irgendwie das gut wieder losging. Und ich habe natürlich dann auch diese Folgen total gefeiert und zu hören, wie andere Hosts das füllen und diese Bühne bereiten, die ich hier ja sonst immer den Gästen bereite. Und das fand ich richtig cool. Ich hatte dann auch richtig Gäste-Night natürlich, weil also die Vertretungshosts waren ja alles Menschen, die schon mal hier zu Gast waren, aber sie hatten Leute bei sich zu Gast, die natürlich auch lange auf meiner Wunschliste standen. Also dann kam ja Tassim, Ralf Kaspers, Christoph Kramer, ne? Also Fußballer sagen sonst immer ab und dann laden die Twins ein und Christoph Kramer kommt und ich war so, ey. Aber dadurch wurden es natürlich auch Begegnungen, die ich selber so, also die hätte ich ganz anders gestaltet. Und deswegen war es wieder so, man hörte die Gäste durch die Kombi mit diesen Vertretungshosts so, wie man sie vorher noch nie gehört hatte. Ich finde, das haben die alle total gut geschafft und eingelöst. Und ich hoffe, dass auch die Community jetzt, wenn sie uns gerade zuhört, sagt, ja, das war mal was anderes. Das war auch eine coole Abwechslung und nicht, oh, das war irgendwie nervig.
Ja, wie kamt ihr auf diese selbstlose Idee, dass du gesagt hast, Gäste, die eigentlich lange auf deiner Liste stehen, die lässt du jetzt einfach mal Kollegen und Kolleginnen interviewen?
Naja, es war natürlich umgekehrt. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt so lange weg bin, das wäre so schade, wenn der Feed dann auch 4 Monate leer ist. Und was ist, wenn dann die Leute gar nicht mitbekommen, wenn ich wieder da bin und so?
Das sieht auch der Algorithmus gar nicht gerne.
Ja, das sieht ja der Algorithmus gar nicht gerne. Und das gibt's in den USA in ein paar Late Nights, dass die Hosts sich dort vertreten lassen, wenn sie Urlaub machen. Und dann kommen auch immer so Promis. Also zum Beispiel hat Harry Styles mal James Corden vertreten. Und natürlich, also Harry Styles würde ich nie nicht vertreten lassen, weil ich den natürlich als Interviewpartner auch immer noch
natürlich
mir wünsche. Und bis wir den nicht hatten, muss ich auch Deutschland 3000 weitermachen. Aber die Idee fand ich immer toll, weil du bekommst, also gerade bei unseren Vertretungsgästen, das sind ja Leute, die die Deutschland 3000 Community schon kennt und hoffentlich mag. Das heißt, du bekommst was Ähnliches, aber ein bisschen anders. Und ich habe ehrlich gesagt genau nicht mitgedacht, dass ich dann Gästeneid haben würde, weil mir ging es erstmal darum, cool, wer vertritt mich denn? Wer kann das gut machen? Wem traue ich das zu? Wen will ich auch mal hören in der Rolle? Und habe eben nicht dran gedacht, ja toll, dann ist Tassim jetzt bei Deutschland 3000 gewesen, aber ich habe ihn immer noch nicht kennengelernt.
Aber du hattest ja auch schon angedeutet, du bist nach dieser kleinen Pause mit so einer neuen Energie und einer neuen Motivation irgendwie zurückgekommen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es jetzt gar nicht so schlimm war, dass du weg warst, aber du hast nach deiner Pause auch so viele neue Aufträge bekommen. ZDF-Dokus, du hast einen Preis gewonnen, den Hans-Joachim Friedrichs-Preis 2024, ein unfassbar renommierter Preis. Das heißt, dieses willst du was gelten, mach dich selten, hat ist vielleicht auch aufgegangen so ein bisschen.
Das
stimmt. Ne?
Das ist ja auch ein Thema, das ganz viele von den Podcast-Gästen haben. Zum Beispiel Aminata Belli war ja auch mal zu Gast und die hat dann zu mir gesagt damals, krass, ich weiß gar nicht, ob man das machen kann, einfach über so ein paar Monate verschwinden. Was ist, wenn einen dann alle vergessen? Und ich habe festgestellt, Pustekuchen. Also es ging danach genau so weiter und ich habe auch das Gefühl, dass das so, ich weiß gar nicht, ob die Menschen das so als 4 Monate wahrgenommen haben oder ob die einen nicht dachten, ja, die Schulz, die war jetzt irgendwie 4 Wochen weg oder ob die vielleicht auch ein längeres Gefühl hatten. Aber ich finde, also für mich hat es total funktioniert, sich da mal rauszuziehen. Das hatte viel mehr Vorteile als Nachteile.
Und ihr habt ja auch wirklich eine ganz große und sehr treue Community.
Ja.
Deutschland 3000 ist ja, kann man sagen, ein fester Bestandteil deines Lebens und Alltags. Nicht nur beruflich, sondern du beschäftigst dich unglaublich intensiv mit deinen Gästen und Gästinnen. Wie war das dann in dieser Zeit ohne Deutschland 3000? Wie hat sich das angefühlt?
Also ich will jetzt niemanden beleidigen, aber ich...
Es war, du hast den Urlaub genossen.
Ich würde auch nicht sagen, dass das ein Urlaub war, ehrlich gesagt. Ja. Sondern
sonst
ich
kannst du die Flüge auch nicht von der Steuer absetzen. Der Fiskus hört mit, Eva.
In der ganzen Zeit meinen Laptop dreimal aufgeklappt. Wirklich in 4 Monaten habe ich den dreimal, oder einen Laptop.
Hast du keine Serien geguckt gar nicht unterwegs?
Nee, auch das nicht.
Oh.
Ich wollte einfach mal, es war wirklich, wie gesagt, es hatte nichts mit Deutschland 3000 zu tun, aber ich wollte mal so eine medienfreie Zeit haben. Und ich wollte auch auf neue Ideen kommen, weil ich davor auch, ich habe ja da so verschiedene Showformate auch davor ausprobiert und so gemerkt, ich denke inzwischen mit viel zu vielen Beschränkungen von, was braucht es jetzt gerade, was wollen die Plattformen, was wollen die Sender, wofür ist Geld da, was ist der Ausspielweg? Und ich wollte da irgendwie mich davon auch mal frei machen und deswegen... Ja, es war ganz gut, das einmal so alles wegzulassen und es hat auch erstaunlich gut funktioniert. Also vielleicht aber auch, weil man, ich wusste ja, wie lang das ist. Also wenn ich jetzt einfach weggegangen wäre und nicht gewusst hätte, ob ich, wann ich nach Hause komme und ob ich dann noch einen Job habe und so, das wäre ja ganz anders stressig. Aber ich hatte ja allen vorher gesagt, Leute, 1.5. bin ich wieder da. Oder 2.5. aber 1.5. ist Feiertag. Aber dann bin ich wieder da und dann machen wir gerne, also ich dann gerne so weiter wie gehabt, wenn ihr das auch wollt. Und alle so, ja doch, ja, das wollen wir. Und deswegen war es eine sehr, also immer noch so fühle ich das als ein sehr großes Privileg, dass ich dann einfach so sagen konnte, ciao, jetzt ich vertiefe mal kurz andere Sachen von meiner Persönlichkeit als diese Arbeitsebene.
Wir wollen ja hier heute die 150 Folgen Deutschland 3000 feiern. Und wenn ich auf Geburtstagen von so älteren Menschen bin und ich finde 150, das ist schon irgendwie so Kategorie Oll. Älter, genau. Oll würde ich jetzt nicht sagen, das ist sehr wertend, wir sagen das Ganze objektiv. Dann kommt immer irgendwann so ein Zeitpunkt, an dem jemand aus der Familie oder so nach vorne kommt und mit so einem Kaffeelöffel an so ein Sektglas randengelt und sagt, so, wir sind hier heute zusammengekommen, weil der Rolf wird 150 und jetzt wollen wir hier nochmal die schönsten Geschichten aus Rolfs Leben zusammentragen. Und genau das machen wir jetzt quasi im übertragenen Sinne auch, denn ihr habt ja die Community aufgerufen, welche Folgen Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben sind.
Ganz präsent in Erinnerung geblieben ist mir die Folge mit Lula Weipert. Man hört in der Folge einfach eine unfassbar starke, reflektierte, schlaue, gebildete, nach wie vor witzige und mutige Person und das Gespräch hatte einen total schönen Fluss, wo man dann zwischendrin auch mal merkt, okay, Eva trifft hier auf jemanden, der selber Medienprofi ist und die werfen sich so die Bälle zu, wo dann zwischendrin nur kurz die Frage kommt mit, ich stelle hier die Fragen und man lacht so ein bisschen drüber. Das hat mir persönlich auch als Medienschaffender einfach am allerbesten gefallen.
Er meint wahrscheinlich diese Stelle hier, wo Lola ganz plötzlich mal dich zurückgefragt hat zu einem, ich sag mal, etwas heiklen Thema.
Ich würde es mir wünschen, irgendwann eine Beziehung zu führen, wo wir vielleicht eine offene Beziehung total in Betracht ziehen, weil wir haben diese tiefe Liebe, diese tiefe Verbundenheit und alles andere ist dann nur Sex zum Beispiel mit anderen Menschen. Und dieses Vertrauen finde ich abgefahren. Könntest du dir das vorstellen?
Ich bin nicht der Gast in diesem Dann könnten wir jetzt eine eigene Folge drüber machen.
Das machen wir mal. Wenn nachher das Mikrofon aus ist, frage ich nochmal.
Jetzt möchte ich natürlich wissen, Eva, hat sie dich nochmal gefragt, als das Mikro aus war?
Ich weiß, ja.
Also wirklich?
Haben, ich glaube schon, ja. Wir haben dann danach noch drüber gesprochen.
Und rein aus journalistischen Gründen, was war deine Antwort?
Meine Antwort war, dass ich kein Problem mit offenen Beziehungen habe. Aber ich war wirklich in dem Moment zum einen überrumpelt, weil sie mich natürlich was total privat oder persönliches gefragt hat. Und zum anderen, also das, aber gleichzeitig, sie hat ja jedes Recht, weil ich frage sie das ja auch. Also alles, was ich frage, muss man mich auch zurückfragen können. Und gleichzeitig, auch jetzt, wenn ich es nochmal höre, in dem Moment, wo ich das dann von mir preisgebe, habe ich, glaube ich, immer so ein bisschen Angst, dass es dann um mich geht, anstatt um den Gast, für den ich ja da bin. Ich glaube, deswegen habe ich vielleicht in dem Moment so abgeblockt. Auch was man aber ja prinzipiell anders machen könnte vielleicht in Zukunft. Also ja, mal gucken. Ich überlege gerade, wer so als nächstes angemeldet ist, mit wem man nochmal über offene Beziehungen ganz offen sprechen könnte. Schauen wir mal.
Ist es in Interviews aber auch dann so eine Rolle, wo du sagst, da fühlst du dich nicht so wohl drin, wenn du dann auf einmal, gar nicht mal, weil du der anderen Person den Raum nimmst, sondern weil du dann vielleicht denkst, jetzt wird das hier umgedreht und ich will vielleicht nicht so viel über mich preisgeben oder ich verliere den Faden im Gespräch oder... Ja, beides. Also stimmt, den Faden im Gespräch zu verlieren. Und das ist auch was, da muss ich mich, glaube ich, noch viel lockerer machen, weil natürlich sind das auch oft die schönsten Momente. Ne? Also du kannst es ja gerade auch total gut, mich hier zwischendurch mal kurz abbiegen zu lassen oder noch was ganz anderes zu erzählen. Und ich finde, als Hörer oder Hörerinnen gewinnt das dadurch immer total. Aber man selber sitzt dann da und denkt, guckt so auf die Zeit und guckt auf alles, was man gerne noch fragen möchte.
Also die Folge mit Lola, genau, das war eine, die auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben ist, ein großes Highlight war. Ihr habt aber nicht nur über offene Beziehungen gesprochen, hey, die ganze Stunde. Sondern ein wichtiges Thema war auch ADHS und ein ganz großes, über das ihr geredet habt. Hast du dich für die Folge das erste Mal intensiver mit diesem Thema befasst?
Ich glaube schon. Es ist aber wirklich ein Phänomen, dass insbesondere in den letzten ein, zwei Jahren sehr viele Gäste eine ADHS-Diagnose haben. Mhm. Also das einfach, das finde ich auch, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Du hast ja auch einen großen Bekanntenkreis, der glaube ich, sehr dachte, viele
ich weiß
so
nicht, wie es dir geht. Du wusstest es nicht, aber du hast auch ADHS.
Weiß ich nicht. Hast du dich das mal gefragt?
Ich habe mich das schon ganz oft gefragt. Ich müsste, glaube ich, mal eine Analyse angehen.
Ja, es ist ja eine recht aufwendige Diagnose. Sehr, und man hat auch das Gefühl, also ich finde immer schwierig, so von Trends oder Modediagnosen zu sprechen. Das ist einfach ein Krankheitsbild, ist glaube ich das richtige Wort, das jetzt viel mehr Aufmerksamkeit erfährt.
Genau.
Ne?
Ja.
Und ich glaube, dass auch einfach sehr viele Menschen aus der Öffentlichkeit, also ich glaube, man ist vielleicht mit gewissen Formen von ADHS, ist es ein bisschen wahrscheinlicher, dass man Bühnen sucht, dass man Aufmerksamkeit sucht, dass man sich auf diese Weise inszeniert oder auslebt, auch künstlerisch auslebt. Und deswegen merke ich, dass es eine größere Dichte gibt von Menschen, die hier sitzen und auch sagen, dass sie ADHS haben. Das war einfach richtig auffällig in den letzten ein, zwei Jahren.
Ich finde da die Diskussion auch ganz interessant, weil wie du sagst, hört man oft so Kritik, ja jetzt haben plötzlich alle Depressionen, alle haben Burnout, alle haben ADHS. Und wenn man sich mal ein bisschen näher damit befasst, auch sich mal Zahlen anguckt, merkt man, das geht gar nicht, das ist gar nicht so, dass es jetzt plötzlich einen Trend an Krankheitsbildern gibt, sondern jetzt wird bestimmten Krankheitsbildern mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Oft hat es auch was damit zu tun, dass man Dinge so abtut irgendwie. Das ist dann wieder ein Unterschied zwischen Jungen und Mädchen auch. Dass man sagt, guckt man da genauer hin oder sagt man einfach, nee, die sind zappelig oder wie auch immer.
Ja.
Genau, das hat was mit dem Fokus irgendwie zu tun und mit der Aufmerksamkeit, die man dann dem Thema gibt. Aber es ist nicht so, dass es jetzt trendy ist, zu sagen, ich habe ADHS. Aber das Thema war danach auch immer wieder Thema mit anderen Gästen bei dir, also rund um ADHS.
Ich habe auf jeden Fall ADHS, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber also als Pädagoge, finde ich, hätte man das auch mal irgendwie rauslesen können, dass es so ist.
Ich bin relativ gut darin, Sachen schnell zu verstehen, aber extrem schlecht darin, Sachen zu lernen. Also wenn ich etwas nicht interessant finde, kann ich es nicht lernen. Ich weiß nicht, wie man das nennt, ob das ADHS ist oder...
Lola Weifert hat das bei mir im Podcast mal so definiert. Ja, also ich sagt, ich habe ADHS, ich kann nur das, wofür ich mich wirklich interessiert.
Und als ich diesen Test dann gemacht habe, war ich so, bitte lass es ADHS sein, weil ich nicht wüsste, warum ich sonst so bin, wie ich bin, weil ich hatte mich belesen und war so, okay, meine ganze Impulsivität, mein ganzes Machen, diese ganze Hyperaktivität, dieses Lautsein, dieses für manche auch vollkommen verständlich, by the way, zu viel sein. Ich war immer so, was ist das? Und jetzt weiß ich's und es hilft mir voll, mich mehr zu akzeptieren und noch mehr lieben zu lernen und zu wissen, diese Kirmes im Kopf, das ist okay, das hat ja auch einen Grund, dass es so ist und das ist okay.
Ich glaube, es gibt Personen, die können für immer Entscheidungen treffen. Die wissen, sie sind für immer mit der Person zusammen. Mhm. Sie wissen, sie wollen immer in diesem Haus leben. So bin ich nicht. Ich finde es total spannend, in meinem Leben immer wieder alles zu hinterfragen und neue Entscheidungen zu treffen. Und ich meine, vielleicht ist es auch das ADHS. Ich mag einfach auch gern Abwechslung so.
Kriegst du noch zusammen, wer da alles gesprochen hat?
Evelyn Weigert, Jonas Winkler, Lola Weipert und gerade war es Madeleine Alizadeh. Das hat mich auch beschäftigt, weil Lola zum Beispiel, für die ist es ja was total Positives. Sie hat ja gerade auch in dem Ausschnitt gesagt, es war für sie eine Erleichterung, dann endlich zu wissen, was es ist. Das kann ich auch total nachvollziehen. Und sie hat auch, ich weiß nicht, ob sie das bei uns gesagt hat, aber das hatte ich aus der Vorbereitung dieses Zitat, dass sie sagt, ADHS ist meine Superkraft. Mhm. Und ich finde, also gerade auch als Journalistin muss ich ja auch aufpassen, dass ich eine Krankheit nicht komplett immer in eine Richtung darstelle, weil es gibt natürlich auch Menschen, die ADHS haben und darunter leiden oder dadurch ganz stark eingeschränkt sind in ihrem Alltag.
Ja.
Und es wird, wenn Lola das wäre, dann könnte sie, glaube ich, ihren Beruf gar nicht so ausüben, wie sie das gerade kann. Sie hat, Glück ist vielleicht das falsche Wort, aber für sie ist es mit dem ADS, sie kriegt es gut verpackt oder sie hat einen Umgang damit gefunden und kann da jetzt so total...
Das ist was Positives
umwandeln. Genau, und kann diese ganze Energie, ist ja wirklich irre, was sie alles, also irre ist ein falsches Wort, es ist ja wirklich beeindruckend, was sie alles macht. Das kann sie total gut kanalisieren, aber es gibt eben auch andere Seiten von ADHS und die bilden sich natürlich in diesen Gästen, die wir jetzt gerade gehört haben, viel weniger ab. Und da habe ich dann manchmal so ein bisschen Sorge,
ob daraus so eine Unwucht entsteht, wenn man eben über so Krankheiten spricht. Das ist dann wahrscheinlich bei Depressionen auch wieder in einer ganz anderen Form oder bei den anderen Sachen, die du gerade genannt hast.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also genau, es gibt halt diese zwei Seiten, ne? Mhm. Genau. Wir haben ganz viele Nachrichten aus der Community bekommen, die Deutschland 3000 von Beginn an hören. Und zwar alle Folgen hören. Wow. Es waren wirklich viele. Svea hat uns zum Beispiel eine ganz, ganz süße Sprachnachricht dazu geschickt.
Hallo, liebes Deutschland 3000 Team. Mir ist gar nicht eine bestimmte Folge im Kopf geblieben, sondern was ich mit euch verbinde, ist, dass ich mittlerweile sehr, sehr oft und lange am Montag eine Nachricht von meiner Mama kriege, die schreibt, hast du schon die neue Folge Deutschland 3000 gehört? Und wenn ja, wenn ich sie schon gehört habe, telefonieren wir ganz oft. Oh. Und das ist unser kleines Ritual, was uns verbindet. Und wir reden dann darüber, wer uns gefallen hat. Zuletzt Cornelia Funke war für uns beide ein wirkliches Highlight. Aber auch ganz viele andere Leute, die ich kannte, die meine Mama noch nicht kannte und andersrum. Maren Kreumann zum Beispiel fanden wir auch beide total toll. Das ist meine Erinnerung an euch.
Wie schön ist das, oder? So ein richtiges Ritual. Ich finde, das ist richtig bewegend schon fast. Früher saß die ganze Familie zusammen vor Wetten, dass heute ist es Deutschland 3000, Eva. Die Quoten sind ähnlich.
Das macht mir jetzt richtig Gänsehaut, weil man sagt doch immer, dass diese Lagerfeuermomente weg seien. Und wenn du das jetzt so beschreibst, das habe ich gerade gar nicht so gedacht. Aber klar, dass dann Menschen, also ja, voll schön. Also liebe Grüße an Svea und ihre Mama. Das finde ich richtig schön. Und das macht man sich ja keine Vorstellung, wie Menschen das hören oder dass das zu solchen Ritualen sogar führt, das finde ich auch richtig schön. Also
und vor allem das Schöne daran ist halt dieses Generationenübergreifende, ne? Weil ich finde, man kennt es, dass man Freunden oder Freundinnen einen Song weiterempfiehlt oder sagt, guck mal, ich habe eine coole Folge gehört, hör dir das doch mal an oder wie auch immer. Aber das so generationenübergreifend und man sich darüber austauschen kann, das hat ja auch ein sehr verbindendes Element, Eva.
Ja.
Dieses generationenübergreifende Cornelia Funke war ja auch auf jeden Fall auch so eine Folge. Ein Highlight, zu dem sich auch noch mal ganz viele gemeldet haben.
Hallo, liebes Deutschland 3000 Team. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur 150. Folge. Tatsächlich war meine Lieblingsfolge die Cornelia Funke-Folge, weil ich tatsächlich mir das 2021 mal gewünscht hatte oder euch vorgeschlagen hatte. Und das zeigt einfach, dass man immer noch hoffen darf und die Hoffnung nicht aufgeben kann. Entsprechend war die Überraschung riesengroß, als ich gesehen hatte, dass Cornelia Funke da ist. Und welche Szene mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist tatsächlich die Szene, dass man das Leben ein bisschen wie so eine Serie sehen sollte und immer Abwechslung braucht für eine neue Staffel. Vielen Dank für die schönen letzten Jahre und viele weitere, hoffentlich gute Jahre, die folgen.
Wie schön.
Ja, ganz schön. Und diese Stelle, über die sie redet, die können wir uns auch nochmal anhören aus eurem Gespräch.
Das Leben ist wie eine Fernsehserie, okay? Du musst überlegen, in welcher Staffel du gerade bist.
Mhm.
Und du musst dir auch außerdem überlegen, dass jede Staffel aufregend sein sollte. Das heißt, also wenn du jetzt so in die siebte oder achte kommst, wie es bei mir ist, überleg dir gut, wie die eine endet und wie dann die andere anfängt. Und
paar Cliffhanger.
Cliffhanger. Und es muss auch immer ein neues Motto und ein neues Thema in
neue
jeder
Nebendarsteller.
Staffel, oder?
Ja, verstehe.
Fand ich ein fantastisches Bild.
Mhm.
Nicht? Weil ich glaube schon, dass das Leben so in Phasen läuft. Und ich glaube, dass es nichts Gefährlicheres gibt, als keine neuen Themen, keine neuen Staffeln zu haben, sondern man hat das Gefühl, man ist immer in derselben gefangen. Ja. Oh mein Gott. Nicht in der ewigen Schleife.
Und lustigerweise, auf diese Stelle hat meine Mutter mich angesprochen.
Siehst du? Generationenübergreifend.
Ja. Weil sie dann auch so war, boah, ja, also die Cornelia Funke, dass die noch so flexibel ist, dass sie noch mal so in ein anderes Land ausgewandert ist, das weiß ich ja nicht, ob ich das könnte. Und ich war so, Mama, also du hast auch noch ein paar Staffeln vor dir, du kannst doch alles machen. Und in dem Moment war es bei uns auch Generationen verbinden, das stimmt.
Siehst du?
Ja.
Und ich finde auch, dass dadurch, was du für, unterschiedliche Gäste hast, wird einem selber auch noch mal bewusst, was für verschiedene Arten von Idolen man selber hat.
Ja.
Weil du hast manchmal irgendwie berühmte Personen, Promis da sitzen und denkst, ja, fand ich schon immer interessant, fand ich schon immer toll, bin so gespannt, was die Person jetzt bei dir erzählt. Und dann hast du Cornelia Funke zu Gast und man merkt, stimmt, die begleitet mich eigentlich seit meiner Kindheit. Die ist ja auch wie so eine Heldin. Man hat sie zwar nicht irgendwie im Fernsehen gesehen oder sich ständig so medial mit ihr befasst, aber durch die Bücher begleitet sie einen irgendwie schon von Anfang an. Und dann sitzt die bei dir und man denkt, oh Gott, ist das jetzt spannend, da mal zu hören, was die so aus ihrem Leben erzählt.
Ja, total.
Es gab noch eine Folge, die auch, wo man sagen könnte, generationenübergreifend, du hast sie vorhin schon mal angesprochen, und zwar Anke Engelke. Mhm. Da hast du vorhin ja schon mal so ein bisschen drauf geteased, dass da was nicht so ganz gelaufen ist, wie du es dir gedacht hast. Wie war das?
Ja, also Anke Engelke, man muss wirklich sagen, tolle Person, aber auch sehr besondere Person. Es war auch eine sehr besondere Folge. Bis heute finde ich auch eine der besten, die wir da in dem Jahr gemacht haben. Vielleicht auch, weil es eben diesen Moment gab, wo wir beide gerade, die uns beiden ein bisschen unangenehm war. Ich hatte ein Spiel vorbereitet, wo ich dachte, ja, No-Brainer mit einer so versierten, bekannten Synchronsprecherin, die sie ja auch ist, wie Anke Engelke das ist und die so viele verschiedene Rollen schon verkörpert hat. Da machen wir doch ein Spiel, wo sie genau in diese Rollen reinschlüpfen muss. Und das war ihr ganz unangenehm, dass ich sie damit so spontan überrascht konfrontiert habe, weil sie dann, und das fand ich dann aber auch wieder spannend, weil es hat so viel über sie erzählt, dass sie das nicht, zum Beispiel, das habe ich auch schon mit Teddy Teclebrand gemacht, der kann easy peasy kurz in Percy reinschlüpfen und dem war das gar nicht unangenehm, oder mit Marc-Uwe Kling, das Känguru. Und Anke war so, also ich muss ja erstmal da reinfinden. Sie hat, glaube ich, einen viel längeren, intensiven Prozess, um jeweils diese Rollen kurz zu channeln und dann entweder Marge Simpson zu sprechen oder Dory. Und deswegen war sie so, ja okay, also wenn du es dir jetzt wünschst, dann mache ich's. Und ich glaube, dass das vielleicht auch ein Zeichen für so einen Perfektionismus ist. Also sie hat halt den Anspruch, das dann auch sehr gut zu machen und nicht so kurz hin zu improvisieren. Und sie hat es dann ja trotzdem gemacht. Und währenddessen habe ich aber fast so ein, wie so ein Schamgefühl gehabt von, sorry, dass ich dich da jetzt reinstupse und du musst auch nicht. Und danach ging es aber, und das war ja eben auch, was wir als Beispiel hatten, trotzdem ging es dann noch gut weiter und es war ein total gutes Gespräch mit ihr. Ich fand sie auch natürlich auch so ein Idol, dass man dann endlich mal trifft oder jemand, den man schon seit Jahrzehnten kennt und im Fernsehen verfolgt und so.
Weißt du, was ich noch schöner finde, als mir so über unangenehme Momente erzählen zu lassen, mir diese unangenehmen Momente nochmal anzuhören?
Ich habe mich tatsächlich ein bisschen was vorbereitet mit Rollen von dir, die, glaube ich, alle Leute gut kennen. Die sind hier drin.
Okay.
Und die Idee ist, du ziehst eine dieser Rollen und ich ziehe eine Situation, in die du die Rolle für einen kurzen Moment reinschubsen sollst.
Das ist ganz schlecht.
Wollen wir probieren es aus.
Ja, das finde ich auch, das ist mir ein bisschen unangenehm.
Ja, magst du es?
Ich versuche alles. Dori. Ah, Dori klingt natürlich genau wie ich.
Dori hat über eine Person so richtig abgelästert und merkt dann, dass diese Person die ganze Zeit hinter ihr stand.
Ach so. Wäre ja erstmal gar nicht in ihrer Persönlichkeit.
Das stimmt, das ist jetzt richtig fies.
Ein guter Fisch.
Ja, ein sehr guter Fisch.
Dass sie aber irgendwas gesagt hat über jemanden. Naja, warte, das brauche ich jetzt ein bisschen.
Ja, bitte.
Da würde sie, aber die spricht ja schnell. Und die war gar nicht da, hatte sich mit mir verabredet und das finde ich enttäuschend. Ich habe, und was finde ich das? Ja, ich finde das, ah, da bist du. Habe ich gerade über dich, ich habe nicht über dich gesprochen, oder? Weiß ich nicht.
Ja, aber das ist ihr Vorteil, sie kann es einfach vergessen. Also es war jetzt wirklich eine verrückte Kombi.
Und schnell, also Ellen DeGeneres, die Dory im Original spricht, hat da ganz schön vorgelegt, schnelles Sprechen.
Ja.
Und im Deutschen, ne, in der Synchronisation.
Ist alles eigentlich länger in den Sätzen, ne?
Oh, da musst du natürlich auf weniger Mundbewegungen, mehr...
Ja, aber es war Kult. Du hast es geschafft und es ist eine Kultfigur geworden.
Ja,
Eva, wie geht's dir? Ich fühle es gerade noch mal so durch und man hört auch richtig, wie unangenehm es mir war, weil ich versuche ja sonst wirklich nicht Leuten ins Wort zu fallen, aber hast du gemerkt, wie ich da immer versucht habe, ihr so schnelle Brücken zu bauen?
Aber es ist auch eine schwierige Situation, wobei ich zugeben muss, ich weiß nicht, ob ich mich noch trauen würde, aber gar nicht mal nach dieser Folge, sondern generell Leuten, die für irgendwas bekannt sind, zu sagen, kannst du das mal machen? Weil ich finde es toll, dass du da noch mit so einer Unverblümtheit rangehst, weil ich finde, ich erwarte das immer schon, wenn jemand irgendwie dafür bekannt ist, dass er oder sie Musik macht, willst du mal was vorsingen? Das ist halt dieses, ich werde ganz oft, oh, kannst du mal was aus deinem Programm zeigen? Wo ich immer sage, Leute, ich stelle mich jetzt nicht im Restaurant hier zwischen zwei Stühle in der Pizzeria und fange an, irgendwie Gags aus meinem Programm zu
erzählen. Das fragen Leute.
Ja, also wenn Leute hören, dass ich Comedy auf der Bühne mache, ist das schon so, dass sie, ach, kannst du mal was zeigen?
Wow.
Und ich denke, einfach nein. Also was ist, wenn ich jetzt Frauenärztin wäre? Würdet ihr mich auch fragen, ob es von meiner Arbeit sein kann? Nein, ich verstehe schon den Unterschied, aber ich kriege das so oft mit, dass Leute, die in unserer Branche sind, irgendwie weit gefasst Medienbranche, gefragt werden, kannst du mal irgendwas zeigen und wie unangenehm das ist, dass ich es krass finde, dass du es gemacht hast. Aber ich finde vor allem, ihr seid da beide noch gut durchgekommen, weil obwohl sie gesagt hat, es wäre ihr unangenehm, hat sie es noch gemacht und ich finde, das hat sich wirklich gelohnt für diese beiden Dinge.
Und das ist
voll.
Am Ende ich habe wirklich auch mir am Anfang von Deutschland 3000 vorgenommen, ich möchte nicht dem Gast gefallen. Weil in dem Moment, wo ich die ganze Zeit versuche, jetzt irgendwie Freunde mit Anke Engelke oder Lola Weipert oder so zu werden, habe ich ja eine ganz andere Haltung. Sondern ich denke wirklich, wie mache ich das zu einer interessanten Stunde für die Leute, die mir zuhören.
Ja.
Und dann ist es ja gerade spannend, in eine Reibung reinzugehen oder was Kontroverses oder eben auch so eine Spielsituation auszuhalten und zu gucken, was das wiederum über den Gast erzählt.
Aushalten ist, glaube ich, da der richtige Begriff.
Ja, ja. Ich kann aushalten, aber in dem Moment war ich nicht vorbereitet, dass ich jetzt gleich was aushalten muss.
Ich kann aber sagen, es scheint eure Beziehung nicht nachhaltig gestört zu haben, weil Anke hat danach ja in ihrem eigenen Podcast, Wie war der Tag, Liebling, mit ihrem Freund Christian Thees über den Besuch bei dir im Podcast gesprochen.
Und ich war jüngst in dem bei einer ganz tollen Person. Eva Schulz hat einen Podcast, der heißt Deutschland 3000. Aha. Mann, ist das eine prima Frau. Habe ich mich da wohl gefühlt. Okay. Die hat mich mit ganz unangenehmen Sachen aus meiner Karriere konfrontiert. Das war richtig schlimm und ich musste in verschiedenen Rollen verschiedene Situationen improvisieren. Das, was ich nie mache, als Dory, als Marge, als Anneliese irgendwas zu machen, als Ricky, das finde ich ganz, ganz schlimm, weil ich dafür immer meine Kostüme brauche und ein Setup und so weiter.
Aber du hast mitgemacht.
Ja, weil ich auch nicht, wie
du
so
konntest
eine.
Nicht
wie so, ja, das wirkte so unhöflich, wenn ich gesagt hätte, nee, sie hat sich das überlegt, das war Teil ihrer. Ne, da, ja. Was machst du dann? Ich mach das nie. Ich finde das ganz unangenehm. Ich bin dann immer schlecht. Und das ist jetzt nicht kokett. Das ist schlecht. Wenn ich die Zähne nicht im Mund habe von Anneliese, klinge ich nicht wie Anneliese und habe auch nicht ihre Haltung, ihre Körperhaltung, wenn ich nicht so ein Dirndl anhabe. Das mag für einige jetzt total affig klingen. Aber
hier hast du die Anneliese schon mal gemacht. Schon
nur weil ich einfach, wenn ich einmal nur so spreche, finde ich das auch so super schön. Aber das mache ich so nebenbei. Aber nicht, wenn es wenn wirklich gesagt wird, jetzt mach mal die Anneliese. Das war jetzt eben nicht Anneliese. Ja. Und die Eva Schulz, die ist, das ist echt eine kluge Frau. Die ist ganz interessant. Ich hätte die gerne auch selber, ich hätte sie gerne mehr gefragt. Die hat unter anderem Städteplanung studiert. Also das ist eine ganz tolle Journalistin.
Okay, cool.
Und die cool. Als ich so rausposaunte nach meiner Ankunft im Studio da, naja, bin ja mit den Öffentlichen gekommen und so, ja, die Öffentlichen, da gab es, ja, die Öffentlichen, sag ich, ja, ach, es wäre das Beste, wenn die gratis wären. Und da hat die mich ganz einfach ausgebremst und gesagt, nee, ich habe das studiert und irgendwie habe ich recherchiert und so, das wäre nicht gut aus den und den Gründen. Und da dachte ich so, oh, cool. Guck mal, ich pups das einfach so raus und das ist aber Quatsch oder nicht durchdacht. Wie auch immer, die sagte, Anke, du bist so streng mit dir. Wann sagt dir mal einer, Anke, sei nicht so streng mit dir? Und sagst du auch mal anderen, sei nicht so streng mit dir? Und das ist passiert jetzt hier gerade
live. Das durfte Eva Schulz dir sagen. Ich habe das auch schon mehrfach gesagt. Aber da hörst du natürlich nicht drauf. Und einmal gehst du zu Eva Schulz und hörst drauf.
Wir sitzen beide im Glashaus. Du hast gerade gesagt, du kannst mit Komplimenten nicht umgehen.
Ja.
Kanntest du das noch gar nicht?
Ich habe das damals gehört, weil das auch Follower uns dann geschickt haben, aber jetzt eben lange nicht mehr. Und ich finde es gerade so spannend. Ich wünschte eigentlich, dass ich von jedem Gast die Nachbesprechung hören könnte. Ja. Also was erzählen die denn ihren Freunden, wie sie sich gefühlt haben oder was ihnen so hängen geblieben ist? Weil das kriegt man natürlich gar nicht immer mit. Manche Leute sind einfach dann wieder futsch und ich
im Porsche fahren sie schnell weg.
Oder sie würden es mir vielleicht auch einfach nicht so offen sagen. Und deswegen, das finde ich, hätte ich gerne von ganz anderen Gästen auch noch gewusst.
Das ist toll, oder? Ja, ich finde, das ist so schön. Das kannst du dir als Handywecker einstellen, dass du jeden Morgen von diesem Ton von Anke Engelke geweckt wirst. Oh. Eva, es geht direkt weiter hier. Das ist hier wie die Audienz beim Papst. Nach außen im Fernsehen denkt man immer, es ist hier alles so locker und entsteht nebenbei. Nein. Es ist hier alles strengstens durchgetaktet. Deswegen, wir müssen weitermachen, denn wir spielen jetzt das Musikquiz. Und zwar, in welcher Folge gab es folgenden Song? Also welcher Song wurde besprochen? Oh. Und es gibt noch Bonuspunkte für dich, wenn du auch noch Titel und Interpret von dem Song kennst.
Das ist ja kein Musikpodcast. Ich bin gespannt.
Denn vielleicht ist heute der beste Tag deines Lebens.
Lass den Kopf nicht hängen und bleib so wie du bist, statt drauf zu achten, was irgendein Fremder meint. Solange du weißt, dass du keinem extra im Weg bist und schadest, mach was du willst und hol immer das Beste aus jedem Tag. Probier zu sehen, was der
andere. Oh, ich weiß es nicht mehr.
Wer ist es? Wie heißt der Song? Und vor allem, mit wem hast du drüber geredet?
Oh nein, weiß ich alles nicht.
Alles nicht?
Nein, also der Song heißt wahrscheinlich der beste Tag deines Lebens. Aber mit
so,
wem?
Meines Lebens.
Ja, aber mit wem habe ich denn drüber geredet? Das war ja jemand, den ich wie Felix Lobrecht damals am Ende gefragt. Oh, Hubi Koch. Nein? Ah, der kommt dann noch. Weil ich habe Hubi Koch und Felix Lobrecht am Ende, glaube ich, gefragt, was ist so eine Line aus einem Song, die gerade für das steht, wie es euch geht.
Also es ist Cool Savage mit Der beste Tag meines Lebens. Und du hast
Visa.
Ja.
Vis-à-vis.
Richtig. Du hast mit Vis-à-vis drüber gesprochen.
Ja.
Sie hat nämlich in der Folge erzählt, dass sie schon immer riesen Savage-Fan war und einfach so diese motivierenden Zeilen aus dem Song so mag und so motivierend findet, mit diesem Blick aufs Leben, auch so in Sachen Dankbarkeit, Wertschätzung und Schicksal, genau, weil sie ja irgendwie sehr von Long-Covid gebeutelt ist, mit ganz vielen Krankheiten, genau, und diesem Song irgendwie so viel Motivierendes abgewinnen kann. So hattet ihr darüber geredet.
Ja.
Nächster Song.
Oh, mit wem haben wir denn Zitter
gehört?
Erstmal
möchte ich natürlich von dir Interpret und Titel. Soll ich dir das verraten?
Ja.
Es ist natürlich, ist ja klar, ne, gewogene Fans der Musik werden es wissen, Auf der Sonnenalm von Sepp Stadler und der Ruperti-Winkler-Stubenmusik. So geht's schon mal los.
Ist Kevin Kühnert?
Eva, du liegst ganz richtig.
Was ist leichter zu lernen, programmieren oder Hackbrett spielen?
Ich hoffe, Hackbrett spielen.
Du willst beides lernen. Warum hoffst du, Hackbrett spielen? Kommt das jetzt als erstes?
Weil ich es wirklich gerne könnte, weil ich das so einen tollen Klang finde. Das ist für mich immer verbunden. Vielleicht kennen das manche noch, diese Panoramabilder, die immer morgens bis 9 Uhr bei Dreisat
diese
oder beim
vom Skilift,
genau, wo
du?
Einfach alle 30 Sekunden aus einem neuen Urlaubsgebiet Kamera anschaltet und im Hintergrund läuft so eine
manche komplett
alpine,
vernebelt.
Genau.
Bei manchen sah man, wie der Lift gerade anspringt.
Absolut. Ja. Und dann immer so eine Musik, wie sie auf irgendeiner Almhütte abends von jemandem in Tracht gespielt wird. Und häufig halt auf so einem Hackbrett. Das ist so eine Zither, die quasi horizontal liegt und wo man mit so einem Klöppel dann draufhaut. Und das war immer so ein Traum, das mal spielen zu können.
Also ich muss erst mal sagen, wenn ich wusste nicht mal, dass Hackbrett ein Instrument ist. Wenn ich ein Hackbrett wäre, würde ich erstmal Klage einlegen beim Internationalen Strafgerichtshof. Das Ding klingt wie eine wunderschöne Harfe aus dem siebten Himmel und hat dann Namen wie Fleischwurst. Was ist das denn? Ich musste das wirklich erstmal nachgucken. Was ist ein Hackbrett?
Ja.
Aber ja, es war tatsächlich Kevin Kühner. Den hattest du ja zweimal bei dir im Podcast
genau.
zu Gast. Ne?
Da haben wir was ausprobiert, weil ich habe ja gerade am Anfang von Deutschland 3000 immer so diese Ambition gehabt, junge Politiker und Politikerinnen zu interviewen. Nicht die etablierten Minister, Ministerinnen, Kanzlerkandidaten, die dann später ja auch noch kamen, sondern junge Politiker am Anfang ihrer Karriere, die schon von sich reden machten und wo ich dachte, okay, erstmal, die erzählen ja noch viel offener. Wenn sie noch kein Amt haben, können die ganz anders sprechen, sind auch oft idealistisch und ich fand spannend, am Anfang von diesen Karrieren so einen Snapshot zu haben, also einmal festzuhalten, wie sind die gerade? Und dann hat Kevin Kühnert, den hatte ich eben 2019 oder 20 auf dem Hoch seiner Juso-Kampagne gegen die GroKo. Damals war er der Chef der Jusos, Jungsozialisten. Und dann ziemlich genau 5 Jahre später haben wir ihn nochmal eingeladen, weil er in der Zwischenzeit nicht nur in den Bundestag gewählt worden war, sondern auch noch eine krasse Karriere in seiner Partei hingelegt hatte und jetzt Generalsekretär war. Und das war wirklich spannend und ich kann, glaube ich, auch immer noch empfehlen, sich einfach mal beide Folgen im direkten Vergleich anzuhören, weil man einfach ganz viel hört und merkt, was sich geändert hat und wie er sich auch verändert hat, was diese Rollen mit ihm gemacht haben. Und das für mich, also ich bin froh, dass wir es gemacht haben. Ich finde auch, dass dieser Plan aufgegangen ist. Aber natürlich hätte ich ihn noch lieber noch mal 4 Monate später interviewt, weil 3 Monate später ist er zurückgetreten.
Ja.
Zur großen Überraschung von, glaube ich, sehr, sehr vielen Menschen. Und da kriege ich ja doch jetzt wieder Gänsehaut, weil ich denke, ja, das sind natürlich immer, ich versuche natürlich Menschen auch in so entscheidenden Momenten ihres Lebens zu erwischen, um rauszufinden, okay, wie triffst du solche Entscheidungen? Was bewegt dich gerade? Was hat dich vielleicht in der Vergangenheit geprägt, das jetzt zu all diesem hier geführt hat und so? Und ich glaube, jetzt gerade hört Kevin Kühnert, glaube ich, sehr viel von dieser Musik, weil er gerade auf so einer riesigen Wanderung ist. Man kann das auf Instagram so ein bisschen verfolgen. Der hat irgendwie wandert, ich glaube, von Wien nach Bregenz, also einmal gefühlt durch komplett Österreich und durch die Berge in 50-Tages-Etappen und vielleicht lernt er da auch unterwegs Hackbrett.
Hackbrett?
Ja.
Und tauft das Instrument vielleicht endlich mal um. Aber ich würde auch genau das auch nochmal empfehlen wollen, was du gesagt hast, die beiden Folgen zu hören, weil es auch interessant ist zu hören, was macht Politik mit einem Menschen, dieser Politikbetrieb. Ne?
Ja.
Du hast ihm, glaube ich, in beiden Folgen auch die Frage gestellt, was hast du zu verlieren?
Ja. Jetzt nicht spoilern.
Ah, okay. Nee, dann sage ich es nicht.
Ja,
dann
weil
sag
das war
ich
ja
nur
ein
so
krasser
viel.
Moment.
Genau, weil es ist super interessant, wie sehr die sich unterscheiden, die Antworten, was er in der ersten Folge auf diese Frage, was hast du zu verlieren, antwortet und was er 5 oder 6 Jahre später darauf antwortet. Ja, natürlich wäre für den Abschluss der Trilogie es wirklich schön gewesen, wenn du nochmal mit ihm
gesprochen hättest. Also das ist
jetzt gerade,
also wenn man das, also es war, glaube ich, mit einer der ersten Folgen nach meiner Auszeit, das heißt, es ist über ein Jahr her, wenn wir uns jetzt in 4 Jahren nochmal sprechen, wer weiß, wo der dann ist. Ich bin wirklich gespannt. Und mich würde jetzt auch mal, ich mache hier mal kurz einen Aufruf an die Community, wen würdet ihr denn nochmal einladen? Weil wenn es so aufgegangen ist, also wo denkt man, da ist so ein Prozess passiert oder diese Person hat in der Zwischenzeit was erlebt oder hat sich so stark verändert, da müsste man eigentlich nochmal reinhören, die nochmal treffen, weil ich finde, das würde auch zu Deutschland 3000 gut passen, das müsste ich öfter machen.
Wir machen weiter mit dem nächsten Song.
Und mein Nachbar faule weg. Freiheit, Freiheit.
Das ist natürlich einfach.
Ist die einzige.
Der Song. Also ja, das ist Freiheit von Marius Müller-Westernhagen.
Aber wer hat darüber gesprochen? Komischerweise, ich bin gerade in Gedanken bei Matze Hielscher, aber mit dem haben wir auch noch einen anderen Song gehört. Ich finde es richtig schwierig. Das weiß ich nicht mehr.
Es war Fariyadim.
Oh,
der hat, mit dem hast du über diesen Song gesprochen und ihr habt ja auch einen ungewöhnlichen Ort für euer Interview gehabt. Ihr habt euch im Kino getroffen, so ein bisschen datemäßig. Was war da der Anlass?
Der Anlass war, dass wir auch Fari schon ganz lange mal im Podcast haben wollten und der hält sich auch mit Interviews sehr zurück. Ich glaube, das macht er halt immer, wenn er gerade mal so Promophasen hat und so und dann haben wir das endlich hinbekommen. Und ich glaube, es war mein Kollege Axel, der dann meinte, ja, ist doch klar, ihr trefft euch in einem Kino. Und ich war so, hä, was? Und er war so, ja, der spielt doch auch einen Kinofilm mit, das passt doch. Und ich war da so ein bisschen irritiert und dachte, warum soll ich jetzt ausgerechnet mit Fariyadim in so ein Kino gehen? Aber das hat dann wirklich was, also wir haben dann in einem Kino angerufen und haben gesagt, dürften wir so vormittags mal bei euch in den Saal? Und die haben einfach ja gesagt. Und dann hatten wir einen riesigen Saal. Es war auch recht dunkel, also es war kuschelig und wir saßen dann nebeneinander wie du vielleicht bei einem Date eigentlich sitzen würdest und sind da immer tiefer in diese Samtsessel gerutscht.
Saßt ihr auf diesem Paarsessel ohne Arme?
Nein, nein, saß schon auf normalen Sessel. Also, aber ich habe dann so gemerkt, dass es tatsächlich dieser Ort, glaube ich, dazu beigetragen hat, dass Fari das erzählt hat, was er erzählt hat und auch so auf die Art.
Kleiner Hinweis auf die Folge, kann man sich auch nochmal anhören. So, nächster Song.
Und ich hatte mich alsbald in eine Mitschülerin verknallt. Sie war in der B und ich in der A und ihr Name war Eva, Eva, oh ja, Eva. Du warst für mich Eva, warst Paul von Schell für Hildegard Knefer.
Bodo Wartke, der Song heißt Eva und der Interpret heißt natürlich auch Bodo Wartke.
Ja,
ja,
das war's?
Ja, das war toll, weil ich ja mit ihm auf der Bühne saß und daneben saß, während er das gespielt hat. Also die anderen Songs, die wir jetzt gehört haben, die wurden eben eingespielt in der Folge, aber der wurde einfach neben mir nur für mich performt. Und nachher auch noch ein anderer, also er hat mehrere Songs gespielt und das war ganz toll, einfach mit dem Künstler am Klavier zu sitzen, damit er das auch zwischendurch immer wieder nutzen konnte. Und auch ja eine sehr emotionale, abwechslungsreiche Folge. Also wirklich so eine Deutschland 3000 Traumfolge, weil es war lustig, es war traurig und bewegend und so. Der war ein toller Gast.
Kann man sich auch nochmal anhören. Wir spielen jetzt ein Spiel, was für mich ein trauriges Spiel ist, Eva. Denn das heißt entweder oder und hier gilt es, sich kurz zu fassen und schnell Antworten zu geben. Nicht zu viel zu labern, das ist schade, aber wahr. Und wir bleiben bei dem Entweder-Oder-Spiel kurz nochmal ein bisschen in der Bodo Wartke-Folge mit der Frage, lieber überraschen oder überrascht werden?
Lieber überraschen.
Lieber selber überraschen?
Ja.
Wirst du nicht so gerne von anderen überrascht?
So mittel. Ich bin ja, also es ist halt ein Grund, warum ich diesen Job mache. Ich habe schon gern die Kontrolle. Und ich finde es natürlich richtig toll, wenn man jemanden, also wir haben jetzt viel über Anke gesprochen, aber oft genug sind uns ja auch positive Überraschungen gelungen. Und das ist einfach ganz schön, da dann so dabei zu sein.
Ja, dann frage ich mich, wie du dich da gefühlt hast, weil es gab in der Bodo Wartke-Folge eine Überraschung für dich.
Ja, stimmt.
Was ist passiert?
Die haben mich geprankt. Das finde ich auch nach wie vor, also dass mein Team sich das rausnimmt, hier einfach mal mich bei der Arbeit zu pranken in der Live-Situation. Ich wusste das nicht. Und also es war auch noch komplett, also es war kompliziert. Mein Kollege Axel hat festgestellt, dass Bodo Wartke und Marc-Uwe Kling befreundet sind. Marc-Uwe Kling, Autor, Bodo Wartke, Sänger, Liedermacher. Und hat dann im Vorfeld Marc-Uwe Kling gebeten, eine Nachricht an Bodo Wartke aufzunehmen, in der er 3 oder 4 Begriffe nennt, die Bodo auf jeden Fall im Interview fallen lassen muss, ohne dass ich es merke.
Sollen wir die Nachricht mal hören?
Bitte.
Lieber Bodo, deine Mission, solltest du sie akzeptieren, ist es, die folgenden 3 Wörter in deine Antworten einzuschmuggeln, ohne dass Eva es merkt, dass du komische Wörter benutzt. Die 3 Wörter sind erstens Schnapspraline, zweitens Einhorn, drittens Kubikmeter im Sinne einer Maßeinheit für heiße Luft. Viel Spaß.
Viel Alter. Spaß. Viel ja. Spaß. Davon wusste ich nichts. Und es ist mir auch nicht aufgefallen. Mir ist das Wort Kubikmeter aufgefallen. Ich dachte, da müssen wir vielleicht nachher eine Fact-Check-Kopfstimme machen. Das könnte sein, dass wir das noch erklären müssen. Aber er hat dann so weitergeredet. Ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht. Wirklich null. Dieser Prank ist absolut gelungen. Und es verunsichert mich auch nach wie vor, dass ich jetzt denke, was ist, wenn die das wieder mit mir machen? Leute. Es ist wirklich.
Ja. Ab jetzt bist du aufmerksam.
Ja, auf jetzt bin ich sehr aufmerksam und freue mich natürlich, weil Bodo Wartke war natürlich der perfekte Mensch, um das durchzuführen, weil er so wortgewandt ist. Ja, ist ihm einfach sehr gut gelungen.
Schön, dass ich auch gerade angekündigt habe, bei Entweder oder gehen wir immer schnell weiter und halten uns nicht lange auf. Und dann, was machen wir? Wir halten uns lange auf. Weiter geht's, Eva. Lieber, dass der Gast dich unterschätzt oder dass du den Gast unterschätzt?
Oh, dass der Gast mich unterschätzt.
Ja?
Ja. Also gerade bei Politikern, die denken, sie sind dann jetzt hier bei so einer netten jungen Frau in ihrem Jugendpodcast zu Gast oder so. Es ist auch voll gut, wenn sie dann auf einmal so, wumms, da kommt aber doch die 3. kritische Frage oder die weiß ja, wovon sie spricht.
Ah ja, okay.
Da ist mir auch schon mit Politik. Also ich hatte mal, nicht bei Deutschland 3000, aber eine Bühnensituation, in der ich Christian Lindner interviewt habe, als er Finanzminister war. Und er kam dann nachher von der Bühne und sagte so, sie kennen sich ja richtig gut aus.
Wow. Wow, das sagt mehr so, über ihn als über dich.
Das lasse ich jetzt mal so stehen.
So, lieber ein Gast aus der Politik oder aus der Popkultur?
Ich sag jetzt Popkultur, darf ich aber kurz erklären, weil aus der Politik. Also ich habe ja vorhin schon erzählt, ich habe immer versucht, eher die jungen Politiker und Politikerinnen einzuladen. Und dann im Kontrast hatten wir aber auch 2021 alle 3 Kanzlerkandidierenden vor der Bundestagswahl. Und das waren, glaube ich, wichtige Interviews, weil zum Beispiel Armin Laschet sonst in kaum ein junges Format gegangen ist. Mhm. Aber ich habe auch gemerkt, dass es ist mit diesen Politikern aus vielen und auch zum Teil guten Gründen viel schwieriger, sie so zu interviewen, wie sie noch nie jemand gehört hat. Weil die einfach... Für die steht so viel auf dem Spiel, die werden so viel interviewt, das heißt, sie geben auch die immer gleichen Antworten. Und deswegen, also wenn es diese Art von Politikern, ich weiß, dass diese Interviews wichtig sind, aber sie machen nicht so viel Spaß und es ist viel schwieriger, was Neues zu entdecken, wie mit jemandem aus der Popkultur, der ja auch, also der auch mit anderen Motiven oft in so ein Gespräch geht und so.
Und ich könnte mir vorstellen, dass man an Gesprächen oder Interviews mit Politikern und Politikerinnen manchmal vielleicht so idealistisch und hochmotiviert rangeht und sagt, die knacke ich jetzt, die lassen sich aber nicht knacken, weil sie so gut gebrieft sind und irgendwie die PR-Person direkt daneben sitzt und man weiß, okay, die Antworten, die man sich wünscht, kriegt man eh nicht. Das heißt, man hat vielleicht so diesen Anspruch, das zu machen, das geht aber nicht auf, sodass ich das nachvollziehen kann, dass man dann vielleicht auch sagt, es ist ein unlösbares Rätsel quasi.
Ja, man muss immer wissen, mit welchem Anspruch man da rangeht. Zum Beispiel war ja Olaf Scholz auch bei uns ganz kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Mhm. Also er war Bundeskanzler und ich glaube, er hat die Einladung angenommen, weil ihm wichtig war, seine Zeitenwende einem jungen Publikum zu erklären. Aber natürlich muss der auf jeden Satz aufpassen, den er in so einer Situation sagt. Das hat ja Ausmaße, die weltumspannend sind, was der Bundeskanzler von Deutschland in dieser Phase sagt. Und trotzdem, also das wäre völlig falsch zu sagen, dieses Interview hat mir Spaß gemacht. Mhm. Ist aber trotzdem erstens toll, dass der Bundeskanzler zu Deutschland 3000 kam. Das war so ein Full-Circle-Moment. Es bedeutet mir viel, dass man, auch mein Sender und so, mir das zutraut und dass ich das auch gut gemacht habe und dass wir, glaube ich, wirklich den Hörern und Hörerinnen in dem Moment geholfen haben, eine sehr komplexe und überfordernde oder überwältigende Situation weltpolitisch besser zu verstehen. Oder was dann, weil wir haben ja auch darüber gesprochen, so was erwartet einen denn jetzt als junger Mensch in Deutschland und so. Aber es ist dann halt ein anderes, also ich habe eine ganz andere Mission in so einem Gespräch, als ich es jetzt habe mit, wer liegt hier gerade? Nico Santos.
Also, ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das ganz anders ist. Lieber ein Gast, den du vorher nicht kanntest und von dem du dann Fan wirst, oder ein Gast, den du dir schon ewig gewünscht hast? Ist tricky, ja.
Boah, das ist, also das habe ich auch einen, weil ich kann, mir fallen gerade für beides tolle Beispiele ein, wo ich es nicht missen möchte.
Dann nehmen wir vielleicht mal raus, wen hast du dir schon lange gewünscht und das hat dann auch geklappt?
Joko, Cornelia Funke, Klaas, das waren so Menschen, wo man immer denkt, boah, da sind die, die bewundert man oder die verfolgt man schon lange und dann ist es toll, die endlich zu treffen und sie waren auch, also alle drei jetzt ja Gäste, wo man denkt, ja geil, war auch eine gute Stunde. Aber gleichzeitig gab es so Menschen wie Matthias Maurer, den Astronauten, der als Deutscher irgendwie da auf der ISS war. Ich hatte nie was mit Weltraumwissenschaften am Hut. Ich weiß, dass es ganz viele Leute extrem fasziniert und ich dachte so, natürlich finde ich seinen Job faszinierend, aber ich hatte mich damit nie auseinandergesetzt, dann musste ich mich ja sehr intensiv vorbereiten und seitdem bin ich wirklich hooked. Hooked. Ich höre auch immer noch jedes Interview mit Matthias. Ich habe ihn auch, ihn habe ich auch zweimal interviewt, einmal da oben und einmal, als er dann einige Zeit schon wieder auf der Erde war.
Ich weiß, weil wir beide waren zusammen bei einem Weihnachtsessen bei einer Freundin und da war nämlich gerade die Phase, wo du dich, glaube ich, auf das Interview vorbereitet hast und du hast mit so einem strahlenden Gesicht erzählt, Leute, wir sind der, das einzige Medium, mit dem er aus dem All spricht ja. Und wir alle waren so, oh mein Gott, da passiert, wir wissen nicht, was da passiert, aber es klingt ganz groß.
Ja. Das war richtig groß. Und deswegen, und das meine ich, manchmal sind auch gerade die Gäste, die man vorher noch nicht intensiv kannte und mit denen ich mich dann so auseinandersetze, total, also so eine riesige Belohnung, weil man so auf ganz neue Interessen stößt. Deswegen würde ich da quasi den Joker ziehen, wenn ich darf.
Du hast ja auch gerade Joko angesprochen als einen Gast, den du lange auf der Liste hattest und der dann geklappt hat. Und das war tatsächlich auch für ganz, ganz viele Deutschland 3000 HörerInnen eine ganz beliebte Folge.
Hallo Eva, Andrea hier. Du hast ja gefragt, welches die Lieblingsfolgen sind. Und ich würde auf jeden Fall sagen, die Folge mit Joko Winterscheid, wo er so erzählt hat, dass er eigentlich erst viel später den Tod seiner Mutter so realisiert und verarbeitet hat. Fand ich mega spannend, weil man das ja vorher einfach gar nicht so von ihm wusste. Und das ist mir doch schon sehr in Erinnerung geblieben.
Ja, war eine eher diepe Folge, ne? Auch so eine Art von oder eine Seite von Joko, die man vorher nicht kannte. Und durch seine Therapieenthüllung, sage ich mal, das erste Mal drüber geredet hat, war ihr auch unglaublich viel in den Schlagzeilen. Damit,
ja, das stimmt. Deswegen finde ich es auch schön, dass Andrea die Folge gerade hervorgehoben hat, dafür, dass er über seine verstorbene Mutter gesprochen hat, weil die Medien haben diese Folge, ja, also es ging wirklich durch, wir haben so durch alle Medien, es war überall in den Schlagzeilen, Joko Winterscheid in Therapie. Und irgendwie habe ich, also ich habe so gedacht, es hat mich ein bisschen überrascht, weil ich dachte, in 2024 ist das noch eine News, dass jemand Therapie macht. Aber offensichtlich ist es das und deswegen bin ich auch überzeugt, dass er damit wirklich auch ganz viel bewegt hat und sicherlich Menschen auf die Idee gebracht hat, dass das was sein könnte, was auch für sie gut ist oder dass es einfach total normal ist, Therapie zu machen, die das vorher noch nicht so gesehen haben. Aber gleichzeitig hat er eben auch so persönlich über seine Familie gesprochen und über sein Aufwachsen erst mit und dann ohne Mutter. Und das freut mich, dass Andrea das so hervorgehoben hat und nicht so das hervorgehoben hat, was in den Schlagzeilen dann immer so.
Was der Rest von Medien Deutschland gemacht hat. Ich muss auch zugeben, dass ich mich persönlich da immer so ein bisschen schwer tue, weil das ist mir schon oft aufgefallen, wenn Männer in der Öffentlichkeit irgendwie über das Thema mentale Gesundheit sprechen, egal ob jetzt Kurt Krömer ein Buch über Depression schreibt, Felix Lobrecht über Therapie erzählt oder irgendwie jetzt Joko. Ich will das überhaupt nicht abwerten. Ich habe nur das Gefühl, in dem Moment wird das so abgefeiert, wie so ein mutiger Tabubruch definiert. Wenn Frauen darüber sprechen, kommt das schnell in die Ecke, die sind emotional überlastet, die sind labil, nicht belastbar irgendwie. Es gibt auch so viele Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, schon ewig. Nora Tschirner zum Beispiel ist eine, die schon ganz, ganz lange darüber spricht.
Ja.
Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich will das Spiel nicht mitspielen. Ich finde das super, dass die das machen und ich finde das auch genau richtig, dass dieses Tabu gebrochen wird. Nur, wo ich immer merke, dass bei mir so ein kleiner Widerstand kommt, ist dann, wenn das fast so glorifiziert wird, so der starke Mann, der sonst so seine Rüstung wahrt in der Öffentlichkeit, der nimmt mal den Ritterhelm ab irgendwie. Und auf der anderen Seite finde ich es natürlich gut, dass das aufgebrochen und aufgeweicht wird und man eben nicht mehr dieses Stigma hat von, die sind irgendwie nicht ganz richtig, wenn man in Therapie geht oder so. Aber dieses, ich merke dann irgendwie immer, dass sich bei mir so ein Widerstand einstellt, dass ich dieses Spiel nicht mitspielen will, dass nur Männer diese Rolle bekommen, weil sie mit ihrem Klischee brechen.
Und das ist ja jetzt auch das Spannende, weil genau so wie du es gerade beschrieben hast, hat Joko sich ja überhaupt nicht dargestellt.
Nee,
er hat das ja ganz anders erzählt.
Auch
er
den anderen Männern gebe ich da keine Schuldrolle in
Anführungsstrichen. Sondern es ist, was dann daraus gemacht wird. Und dann, also nochmal schwieriger, wie soll man sich dann verhalten mit so einem Thema? Nicht drüber sprechen. Das ist aber prinzipiell, glaube ich, immer eine Herausforderung von diesem Format Deutschland 3000 und davon, dass wenn Menschen sich in Interviews öffnen, man hat dann nicht mehr unter Kontrolle, was daraus gemacht wird.
Wir gehen zurück zum Spiel. Im Interview lieber improvisieren oder Fragen wie geplant stellen?
Improvisieren. Also ich habe viele geplante Fragen dabei, aber ich habe ja eben schon gesagt, ich will eigentlich besser darin werden, mal loszulassen und zu improvisieren und ich glaube, das führt zu tollen Momenten und macht mich hoffentlich auch besser.
Lieber ein Gast, der ständig ausweicht oder einer, der die ganze Zeit zurückfragt?
Dann lieber zurückfragen. Ausweichen ist ja schade.
Weil man nicht so richtig vorankommt.
Ja.
Wir hatten ja eben schon über Lola Weipert gesprochen, die dich zurückgefragt hat. Aber ich sag mal, es gibt noch eine andere Person, die dir sehr oft so den Ball zurückgespielt hat.
Aber ich bin jetzt auch nicht die, die dann im Urlaub sich dann abends irgendwie noch in die Pumps anziehen würde. Weißt du, was ich meine? Mhm. Machst du sowas?
Ich wäre das immer gern, aber ich bin's nicht.
In einer gewissen Generation irgendwie, wie ist es bei deinen Eltern zu Hause? Warst du mal auf so Tinder, auf so Plattformen unterwegs? Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt zu intim ist, ne? Aber angenommen, wäre das für dich jetzt zum Beispiel eine Option, zu sagen, irgendwie, wir wollen Kinder und wir lassen es jetzt einfach so drauf ankommen.
Das fände ich richtig krass, ja.
Ja?
Ja.
Und warum? Könntest du das auch von dir sagen, dass du dich irgendwie machtlos fühlst? Wie hast du das Gefühl, wenn du dich jetzt für politische Themen krass einsetzen würdest, dass sich da was bewegen würde? Könntest du dich da hinsetzen zum Beispiel?
Ich kann auf die Toilette gehen, ja.
Aber könntest du jetzt angenommen, es ist groß. Könntest du im ICE groß machen?
Ich vermute schon. Ich würde, glaube ich, den
insane. Würdest du es dir dann aber auslegen?
Nee.
Was? Du würdest dich einfach draufsetzen, oder was? Und dir denken, wird schon geil sein.
Ja, ja, danke, Ariana, dass du mich hier in so viele tolle Situationen zurückwirfst. Ja, aber ehrlich gesagt, es spricht ja total für Evelyn Weigert, dass sie so viel fragt. Also das ist ja einfach, warum hat die noch keinen Interview-Podcast? Sie ist dann offensichtlich einfach wirklich interessiert und unterhält sich gerne.
Und ich kann auch private bestätigen von ihr, so ist sie. So ist sie. Sie fragt
aber
wirklich
sehr, sehr viel. Aber es ist richtig lustig, das gerade so zusammengeschnitten zu hören, auf jeden Fall.
Wir sprechen einmal über berühmte Gäste, denn du hast natürlich manchmal Menschen, hast du selber schon gesagt, auf denen noch nicht so ein Spotlight liegt. Manchmal aber auch eben Gäste, nach denen reißen sich alle, da weißt du selber, ist es schwer, die zu bekommen. Fühlt sich das anders an, wenn solche Menschen kommen, wo du weißt, oh, die kommen jetzt vielleicht mit einer Entourage, oder es fühlt sich auf jeden Fall schon mal anders an, wenn die da sind? Also bist du aufgeregt, da bereitest du dich anders vor?
Nee. Also natürlich ist die Vorbereitung vielleicht anders, weil diese Leute schon so viel mehr Interviews gegeben haben. Also man muss viel mehr mitunter lesen oder konsumieren, sich das alles geben und aus sehr vielen Jahren. Und dann ist natürlich auch, dann will ich ja so fragen, wie es noch keiner vorher gemacht hat oder andere Geschichten und Themen rausholen. Deswegen ja, die Vorbereitung ist anders, aber ich bin nicht anders aufgeregt, wirklich nicht. Ich glaube, das ist irgendwie, habe ich so ein Glück, dass ich nicht, also es gibt ja im Englischen dieses Wort Starstruck, dass man jemanden trifft, keine Ahnung, wenn ich jetzt Joko treffe und dann so, oh, krass, jetzt Joko Winterscheid steht vor mir. Das habe ich irgendwie gar nicht, nie gehabt, auch nicht beim Kanzler, auch nicht bei, weiß ich nicht. Und das ist natürlich für diesen Beruf eine gute Voraussetzung.
Gibt es manchmal Gäste, die Security dabei haben, wenn es so berühmte Promi-Leute sind?
Noch nicht bei Deutschland 3000.
Ich habe natürlich auch vorher bei dir in der Redaktion nachgefragt, wenn ich mich richtig, also ich gehe davon aus, dass Olaf Scholz wahrscheinlich
Stimmt. Ja,
Olaf Scholz wird Security dabei gehabt
klar.
haben.
Und die scannen dann auch einmal, genau, ich habe nämlich auch gerade gedacht, ich habe mal die Chefin der Europäischen Zentralbank gehabt und da wurde ich tatsächlich gebrieft, was passiert, wenn ein Anschlag verübt wird oder so. Also da,
oh wow.
Genau, und das war jetzt gerade das, was mir in den Kopf kam und so eine Situation hatten wir bei Deutschland 3000 noch nicht, aber klar, dass sowohl bei den Kanzlerkandidaten damals, also Annalena Baerbock, Laschet und Scholz und auch als Scholz dann Kanzler war, da kommt schon jemand mit. Ja.
Und bei Mozi Mabuse, habe ich gehört, war zumindest eine Entourage vom Management dabei, vielleicht nicht
Security. Das ist auch gar nicht so ungewöhnlich.
Ah ja, okay. Was ich besonders lustig fand, Kevin Kühnert, da habe ich nämlich extra bei deiner Kollegin Merle nachgefragt, Kevin Kühnert hatte beim ersten Mal niemanden da, beim zweiten Mal ja. Und dann habe ich nochmal nachgehakt und meinte Security und dann hat Merle gesagt, nee, aber ein Pressesprecher und das ist ja quasi die Security fürs Wort.
Ja,
wie
stimmt.
Schön ist das denn? Das fand ich eine schöne Anekdote.
Und das ist aber auch nicht so ungewöhnlich. Also gerade Schauspieler oder Musikerinnen oder so haben oft jemanden vom Management dabei. Ich glaube, dass ihnen das so ein bisschen Sicherheit gibt. Und ich hatte am Anfang, als ich bei den 3000 angefangen habe, manchmal so Sorge, dass das Interview total verfälscht. Aber tatsächlich, ich glaube, es ist noch nie passiert, dass jemand dann so im Gespräch reingegangen ist und gesagt hat, darüber spricht er oder sie nicht. Oder das können wir jetzt so nicht fragen. Das ist auch als komisch, manchmal sitzt einfach noch eine Person mit im Raum und ich gucke dann auch immer, dass ich die irgendwo hinsetze, wo ich und der Gast sie nicht sehen, damit die nicht die ganze Zeit so Augenkontakt mäßig. Aber also ich bin überrascht, dass das viel entspannter ist, als ich es am Anfang von diesem Job gedacht hätte.
Gibt es Gäste, die ankommen und du erkennst sie nicht sofort?
Du meinst außer Atze Schröder?
Außer Atze Schröder?
Nee.
Atze war aber übrigens auch nicht nur ein Highlight für die Hörer und Hörerinnen als Folge, sondern es gibt einen Hörer, der verbindet mit dieser Folge auch was ganz Besonderes.
Atze Schröder, da kann ich mich dran erinnern. Also sie war in der Hinsicht wichtig für mich.
dass sie mich wieder zum Podcast hören gebracht hat, tatsächlich. Ich bin seit längerem krank und war da nie so in der Lage. Und dann habe ich die Folge gehört und gemerkt, boah, ey, ich kann wieder länger zuhören und schaffen, das aufzunehmen. Und so habt ihr mich quasi mit der Folge mit Atze Schröder wieder zum Podcast hören gebracht. Daher zählt das so teilweise zu meinen Lieblingen. Großartig in der Folge fand ich halt auch noch wirklich einfach den Einblick hinter die Kunstperson, die man ja sonst so nur von außen kennt. Das hat mir auch noch mal gut klar gemacht, so die Personen, die man im öffentlichen Leben so sieht, haben auch noch ganz andere Seiten.
Schön.
Ja. Ach,
richtig toll. Ich hoffe, ihm geht's weiter immer besser. Das ist ja auch hart. Also auch, ne, wenn man dann manchmal von Hörern, nicht nur von seinen Gästen, sondern auch von Hörern mitbekommt, dass sie so schwere Phasen im Leben haben. Aber umso schöner dann, da so Beistand leisten zu können. Also passiv ist Beistand ist es ja fast, dass er dann einfach die Folge hört und sie ihm eine gute Zeit bereitet.
Ich finde auch, das sind irgendwie die Nachrichten, oder, die einen am meisten berühren und manchmal auch am meisten in Erinnerung bleiben. Ich habe das auch oft, dass ich Nachrichten dann bekomme von Hörern oder Hörerinnen, die sagen, ich leide an Depressionen, ich bin vielleicht sogar in der Klinik oder ich bin gerade in einem ganz langen, schweren Trauerprozess. Aber wenn ich deinen Podcast höre, irgendwie, dann geht es mir wieder gut und dann kann ich für eine Stunde mal lachen. Das finde ich so schön, weil da merkt man ja wirklich, dass man in Menschen dann was bewegt, ne? Ja. Und das jetzt als Feedback zu bekommen, dass jemand, du das jemanden, der irgendwie eine schwere Zeit durchmacht, da irgendwie wieder einen kleinen Lichtblick geben kann und dass der mal was anderes hat, woran er denkt, finde ich, ist eigentlich das schönste Kompliment, was man so
kann. Ich glaube, das wird auch Atze richtig freuen.
Ja.
Muss ich ihm mal zuschicken.
Wir waren ja gerade bei Berühmtsein, Eva. Und mit Berühmtsein kommt ja auch Macht und Verantwortung. Ich weiß nicht, ob du es hörst. Es ist eine Schweineüberleitung, die ich hier gerade versuche. Ich versuche nämlich gerade ganz galant zur Causa El Hotzo zu kommen und da überzuleiten. Was war da los?
Naja, was bei El Hotzo oder was bei uns los war?
Beides, also weil das war ja, also das eine lief ja ins andere über.
Wir hatten El Hotzo zu Gast, den Comedian, der insbesondere auf Instagram ein riesiges Following hat und auf Twitter, glaube ich, eine Ex. Mhm. Auf jeden Fall, der war hier zu Gast und ein Thema, über das ich mit ihm gesprochen habe, war Entschuldigen, weil er so einen ganz klaren Standpunkt für sich als Satiriker auch rausgearbeitet hatte, dass er sich eigentlich für gar nichts entschuldigt. Und ja, er hatte gerade so eine Doku gemacht, wo er vorgab, sich bei Donald Trump für einen Tweet entschuldigen zu wollen. Und dann in der Doku, ich glaube, er fand dann so raus, nee, das bringt ja gar nichts oder ich will mich da doch gar nicht mehr entschuldigen oder so. Und dann kurz darauf, also da war die Folge, glaube ich, gerade veröffentlicht, für unsere Folge wurden Vorwürfe laut gegen Sebastian Hotz, El Hotzo, dass er mehrere Frauen schlecht behandelt habe, mit denen er, glaube ich, Beziehungen hatte oder wir hatten schon offene Beziehungen, ich weiß nicht was, ne, aber
Er hat öffentlich als Statement gegeben, dass er manipuliert, gegaslightet hat.
Ja, genau. Und auf einmal hat er sich für etwas entschuldigt, ne? Ich glaube, es gab erst diese Vorwürfe, dann hat er sich entschuldigt. Und das war natürlich ganz komisch, weil die Leute dann auf einmal, also natürlich generell die Causa Hotzo, wie du sagst. Und dann aber auch für uns, weil wir hatten gerade diese Folge veröffentlicht und ich konnte ihn dann so zeitnah ja nicht mehr darauf ansprechen. Und dann stand diese Folge da, in der wir übers Entschuldigen sprechen und kurz danach entschuldigt er sich öffentlich für was. Und es hatte so einen Widerspruch, der ist auch vielen Hörerinnen und Hörern aufgefallen. Und ja, war interessant.
Ja, ich glaube, was spicy daran war, wie er sich vorher übers Entschuldigen geäußert hat. Wir können ja gleich mal reinhören. Einen Ausschnitt aus einem Vortrag, den er 2022 auf der Republika gehalten hat. Und ihr beide, du und er, habt euch dann in eurem Interviewgespräch diesen Ausschnitt angehört und habt euch dann danach darüber unterhalten.
Bei all den kleinen bis mittleren Fehltritten, die man sich so halt leisten kann, dann gibt es eine wirklich, wirklich gute Variante, damit umzugehen. Und sie ist so einfach. Entschuldige dich aufrichtig und mach's einfach nicht mehr. Es ist so einfach. Und selbst wenn es dir nicht leid tut, lüg. Vielleicht wird dieser Vortrag, ein Ausschnitt davon, irgendwann retweetet, wenn ich Scheiße gebaut habe. Und es wird passieren. Aber wenn ich dieses Video dann sehe, möchte ich dir, lieber Zukunfts-Sebastian, sagen, wie wär's, wenn du dich einfach entschuldigst, einfach Konsequenzen zeigst und sagst so, hey, sorry, tut mir leid, es war saudumm von mir, ich lass das.
Ich stehe da 100% dahinter und ich bin nach wie vor der Meinung, wenn ich mich am Montag zu einem Statement entschieden hätte, zu sagen, hey, das ist mir irgendwie, da ist mir was verrutscht, tut mir leid, dann hätte ich da hätte ich natürlich weiterhin mit Häme leben müssen, aber ich glaube, dann hätte ich viel von dem Schaden einfangen können. Ich habe ja genug Kanäle, um mich da auch öffentlich wirksam dafür zu entschuldigen. Und wenn man sich nicht entschuldigen möchte, dann muss man mit den Konsequenzen leben. Und das habe ich jetzt am eigenen Leib erfahren. Und ich bin immer noch der Meinung, dass man sich für Dinge einfach entschuldigen kann, wenn man sich dann dafür entschuldigen möchte. Und wenn man sich nicht dafür entschuldigen möchte, dann muss man das nicht.
Weil du damals noch gesagt hast, sonst lüg einfach.
Wenn mir der, also wenn ich irgendwie jetzt einen, keine Ahnung, einen Buchvertrag verloren hätte, dann hätte ich mir einfach, hätte ich mir durchaus vorstellen können, dass ich mich zu einer tränenrührenden Entschuldigung dann doch noch aus einer wirtschaftlichen Not heraus hätte entschieden. Und diese Entschuldigung wäre vielleicht auch nicht ernst gemeint gewesen. Aber ehrlich gesagt, stehe ich noch sehr dazu.
Ja, jetzt muss man vielleicht einmal erklären, dass genau, die Situation,
da kommen ein paar Sachen zusammen.
Genau,
ja.
Das ist kompliziert. Die Situation, über die wir gesprochen haben, oder der Fall, für den er sich nicht entschuldigen wollte, waren zwei Tweets über Donald Trump
genau.
Und das Attentat auf Donald Trump, die er kurz danach gelöscht hatte, aber für die er sich, ich glaube, bis heute nicht entschuldigt hat. Und da hat er auch gesagt, nee, dafür werde ich mich nicht entschuldigen. Tatsächlich gab es jetzt kürzlich auch einen Freispruch. Also es hatte dann so ein
es ging richtig vor Gericht.
Genau, es ging vor Gericht. Und da wurde er freigesprochen.
Weil es als Satire gewertet
wurde.
Mhm.
Und das fand ich interessant. Ich fand auch diesen Vortrag, den er gehalten hat, interessant, weil das ja zeigt, wie reflektiert er ist. Und ich finde, das muss man ja auch erwarten von Satirikern, dass die so durchspielen, was sind meine Grenzen, die ich meiner Satire setze und was will ich damit bewirken und so weiter. Und das finde ich oft interessant, auch wenn du so Interviews mit einem Jan Böhmermann hörst oder so, dass die da schon sehr viel drüber nachdenken und auch sehr genau beobachten, so die Entschuldigungsprozesse in der Öffentlichkeit, die so bei anderen Personen ablaufen. Und das dann aber so bald ein so anderer Fall, das hat ja gar nichts mit seiner Satire zu tun, die er macht, sondern es hatte mit seinem persönlichen, privaten Verhalten, aber eben auch, er ist trotzdem ja eine Person der Öffentlichkeit zu tun, für das er sich dann entschuldigt hat. Das war, glaube ich, das Krasse. So.
Ja, und es gab ja manche, die diese Folge von euch erst gehört haben, nachdem er öffentlich dieses Statement abgegeben hat. Hey, ich möchte nur mal kurz mich öffentlich entschuldigen. Ich habe in meinem Privatleben irgendwie Scheiße gebaut. Ich habe Frauen systematisch manipuliert und gegaslightet. Und ich finde, dazu muss man natürlich auch sagen, dass er dadurch, dass er eine Person des öffentlichen Lebens ist, vielleicht erst in die Situation gekommen ist und an die Position, dass ihm diese Frauen vielleicht Vertrauen geschenkt haben oder sich auf ihn eingelassen haben, wie auch immer. Deswegen verschmelzen da so ein bisschen Privat- und Berufsleben. Und in seinem Vortrag hat er auch gesagt, dann lüg doch einfach, wenn du dich nicht entschuldigen willst. Das nimmt dem Ganzen dann natürlich ein bisschen die Authentizität, wenn er in der Öffentlichkeit sagt, so von selbst, vielleicht auch bevor dann irgendwelche Vorwürfe öffentlich werden, die er nicht in der Hand hat, sich entschuldigt, dass man denkt, okay, wie ernst ist das jetzt gemeint? Wie viel Glauben kann man dem schenken? Ist ein bisschen unglücklich alles gewesen.
Ja, und ich glaube, da muss am Ende jeder Fan oder Followerin von ihm oder Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, werden ja von allen bewertet, die sie so erreichen. Und da muss, glaube ich, jeder und jede selber entscheiden. Das sind ja dann immer so Leute, die sagen, jetzt folge ich nicht mehr. Und das kann ja eine legitime Konsequenz sein. Oder Leute, die sagen, diese Entschuldigung, die zum Beispiel jetzt El Hotzo formuliert hat, die nehme ich ihm ab, die war gut formuliert oder so. Und das kann, finde ich, man niemandem abnehmen. Da muss man dann selber so finden, so wie steht man jetzt dazu, wie nimmt man diese Personen wahr. Und da sind wir ganz nah auch an so Fragen wie Cancel Culture, gibt es das wirklich und so, aber ich glaube, darüber könnte man eine komplett
eigene Folge zu. Da gibt es so viel zu besprechen.
Gibt es auch noch mehr Beispiele unter meinen Ex-Gästen, die man daraus
holen könnte. Froh, dass du das Wort Gästen noch hinten rangehängt hast, weil ich gerade dachte, oh, das ist jetzt eine sehr private Eva Schulz. Hat sie sich heute komplett möchte sie in eine ganz andere Richtung gehen mit Deutschland 3000. Eva, man soll ja gehen, wenn es am schönsten ist, und unsere kleine Jubiläumsfolge hier,
jetzt gerade findest du es am schönsten?
Nee, wo wir deswegen wollte ich nämlich sagen, da sich die Folge dem Ende neigt, müssen wir jetzt noch für was Schönes sorgen, damit wir nicht an diesem Punkt der Geschichte enden. Und wir können mit was ganz Tollem enden, und zwar einem richtigen Highlight vom Deutschland 3000 Instagram-Kanal, das absolut viral gegangen ist und zu dem sich ganz viele HörerInnen gemeldet haben.
Vor 3 Wochen die Folge mit Robinga Schnögelrögel. Außergewöhnlich, mega witzig, wie ihr den Schmetterlingen hinterher gejagt seid, und war doch eine sehr gute Folge, hat mir sehr gut gefallen.
Und in den letzten 50 Folgen ist mir vor allem die Folge mit Robinga Schnögelrögel in Erinnerung geblieben, weil Robins Euphorie einen echt anstecken konnte. Auch ich habe jetzt mir vorgenommen, mit meinem Bruder zusammen den Vorgarten meiner Eltern nach Robins Vorbild umzugestalten. Ich fürchte aber, wir müssen ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, aber wir werden sehen.
Schön, oder? Da wird gegärtnert. Ja, das war wirklich ein sehr besonderer Moment mit Robin. Und das hat auch, da zahlt sich aus, dass man eben nicht immer, oder wir nicht immer in so einem Studio aufzeichnen, sondern manchmal auch zu den Gästen hingehen, zu Cornelia Funke in die Toskana, zu Matthias Maurer auf die ISS oder eben zu Robinga Schnögelrügel in seinen Naturgarten, weil sonst hätte ich das ja nie erlebt, mit ihm diese Schwalbenschwanzsichtung.
Ja, aber nicht nur du hättest es sonst nicht erlebt, er auch nicht.
Ruhig. Ruhig, Robby. Wo ist er? Da ist er. Ich glaube, das ist ein Schwalbenschwanz.
Jetzt,
zweite Sichtung erst, zweite Sichtung. Handy raus. Das ist er. Das ist er.
Okay. Also Robin ist gerade auf.
Oh Mann, entsperr dich doch.
Da, vor dir, vor dir.
Oh, oh mein Gott, da ist er. Schwalbenschwanz, der größte Schmetterling Mitteleuropas. Relativ häufig, aber man sieht ihn dennoch recht selten.
Und zweite Sichtung in diesem Jahr?
Und,
oder?
Nee, überhaupt.
Überhaupt? Bei der ersten hab ich geheult. Und ich bin live dabei.
Ich bin.
Sollen wir kurz unterbrechen, Robin?
Na, Momentchen mal. Schade, er ist jetzt ein bisschen weit weg. Ja, hör auf, seinem Kopf rumzunuckeln.
Aber hellgelb, schwarze Masung. Und jetzt ist er über den Zaun. Oder nein, da kommt er wieder.
Die wissen schon, was ihnen gefällt.
Leute,
die wissen schon,
was ihr hier gerade verpasst. Oder nein, ihr seid natürlich live dabei.
Ihr seid natürlich dabei.
Bei der Schwalbenschwanzsichtung.
Also ich kann wirklich sagen, wenn man mal irgendwie, wenn es einem schlecht geht, man einen dunklen Tag hat, man braucht was, was ein bisschen wholesome ist, was für die Seele, fürs Herz. Aufs Sofa legen, Handy rausholen, was man in solchen Situationen eigentlich nicht machen sollte, und sich dann dieses Video, ist immer noch auf dem Deutschland 3000 Instagram-Kanal, das Video angucken und nach dem Video in die Kommentare gehen, was man da liest. Wirklich, es ist einfach, es ist so wholesome, es ist ein Bad für die Seele. Alle feiern euch beide ab. Robin, wie er da wirklich voller Euphorie diesen Schwalbenschwanz sichtet. Er selber hat auch noch mal kommentiert, ich habe mich bis heute nicht davon erholt. Ich bin immer noch aufgeregt und voller Freude. Es ist wirklich, es ist ein toller Full-Circle-Moment.
Ja, ich habe auch das Gefühl, also ich versuche natürlich bei jeder Folge, dass sie was Besonderes wird. Das ist, ne, das, du, also das, das würde der Definition von besonders widersprechen. Aber ich habe richtig gemerkt, man muss es eben regelmäßig machen, alle 2 Wochen. Und dann findet einen das Besondere in dieser Routine. Und das war mit Robin ganz sicher so. Und ich finde auch schön, dass solche Momente auch viral gehen und nicht nur Momente, in denen sich Menschen aufregen, in denen sie irgendwie ranten oder wütend sind, sondern auch Momente, in denen Menschen ganz ehrlich ihre Leidenschaft für etwas ausleben. Und
wenn es ein Schwalbenschwanz ist.
Genau, die kann noch so nischig sein und Menschen connecten damit und wollen das sehen und lieben das, und es macht ihnen wie dir gute Laune, und ich hoffe, dass wir davon noch viel mehr Momente bei Deutschland 3000 erleben.
Das ist ein gutes Stichwort, Eva, dass hoffentlich noch ganz, ganz viel kommt, denn das war quasi unsere kleine Feier hier um die 150. Folge von dir gehostet. Minus die paar, wo du nicht da warst, aber das lassen wir unter den Tisch fallen, so ein bisschen zu zelebrieren und auf das zurückzugucken, was bis jetzt so passiert ist. War es für dich eine schöne Jubiläumsfeier?
Ja, richtig schön. Auch, also es macht mir nochmal bewusst, was wir hier schon alles erlebt haben.
Ja.
Und ich hoffe, dass es jetzt auch für die Community cool war, nochmal so viele Déjà-vus und Throwbacks zu haben mit mir und uns zusammen. Danke. Danke, dass
für
du
mich
hier...
Für mich war es natürlich auch ganz toll, weil ich die Memory Lane mit dir runtergehen konnte. Wir haben hier noch eine kleine Überraschung reingereicht bekommen, die tatsächlich für uns beide jetzt eine Überraschung wird. Ich weiß nämlich auch nicht, was jetzt passiert.
Oh Gott, schon wieder ein Prank. Ich ahne es.
Wohl nicht. Es ist wohl eine ganz besondere Anekdote aus der Deutschland 3000 Community. Ich habe keine Ahnung, was uns jetzt erwartet. Ich weiß es wirklich nicht. Wir hören es uns einfach an.
Ich bin jetzt seit etwas über 13 Jahren mit meiner Partnerin zusammen und wir sind beide sehr begeisterte Podcast-Hörer. Und immer wenn ich auf der Suche nach einem neuen war, hat es mir Deutschland 3000 vorgeschlagen. Da sie selbst seit einer der ersten Folgen begeisterte Hörerin ist. So begeistert, dass sie bei jedem Gewinnspiel, bei dem es hieß, man kann die heiß begehrten Socken zu gewinnen, gefragt hat, ob ich nicht vielleicht auch mein Glück versuchen kann. Nun war ich wieder in einer Podcast-Flaute und habe dann mit Deutschland 3000 angefangen und kam auch recht schnell bei der Phil Laude-Folge an. Natürlich habe ich beim Hören der Folge gemerkt, wie schnell irgendwie alles vorbei sein kann, alles zu Ende gehen kann. Durch die Folge wurde mir irgendwie bewusst, ich würde das gerne etwas fester machen, auf der sicheren Seite sein und wissen, dass der andere abgesichert ist, sollte mal einem von uns was passieren, einfach weil Ansprüche und Rechte besser sind. Und sind wir realistisch, wir sind beide nicht die Menschen, die unbedingt für Kitsch gemacht sind und haben vielleicht nicht unbedingt die normale Vorstellung, die andere Leute sich von Romantik machen. Deswegen war mir auch recht schnell bewusst, dass es keinen Sinn macht, irgendwie vor ihr auf die Knie zu fallen und einen Ring aus der Hosentasche zu ziehen. Das macht alles keinen Sinn, sondern ich weiß, richtig, richtig freuen würde sie sich, wenn ich irgendwie diese Deutschland 3000 Socken besorge. Also habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe eine DM geschickt an das Deutschland 3000 Team und es kam auch eine Antwort. Leider nicht die, die ich hören wollte. Es gab keine Socken mehr. Naja,
Und was mache ich jetzt? Keine Ahnung. Und bei diesem was mache ich jetzt blieb es dann auch erstmal eine gewisse Zeit. Und ein paar Monate später kam dann die Folge, ich glaube es war mit Martin Horn. Und da hatte ich gesehen, oh, es gibt wieder Socken. Meine Chance ist wieder aufgeblitzt. Also habe ich kurzerhand erneut gefragt. Es kam recht schnell die Antwort, es gibt Socken und ich bekomme welche, um sie zu fragen. Und sind wir realistisch, als sie dann endlich da waren, konnte ich auch nicht mehr warten. Ich habe am gleichen Tag stammelnd vor ihr gestanden und die Socken hinter meinem Rücken versteckt und sie gefragt und sie hat ja gesagt. Und das weiß tatsächlich auch noch keiner, dass ich sie gefragt habe. Deswegen wollen wir das Ganze still und heimlich irgendwann machen. Wir haben uns eine sehr schöne Location rausgesucht und warten, dass wir einen Termin bekommen. Ja, also nochmal danke für die Hilfe an das ganze Team, an Eva. Und für den tollen Podcast und viel Erfolg für die Zukunft.
Oh, wow! Ich habe es dir gezeigt, ich hatte kurz Gänsehaut auf dem Arm, weil ich dachte, wir sind jetzt live meinem Heiratsantrag dabei. Aber es ist ja so, nur ein bisschen zeitverzögert.
Ja, mit Socken in der Hand. Vor allem mit Socken statt Ringen, das ist, oh Gott. Und auch, dass es so, also dass es eine einzelne Folge war, die. Und dann hat er auch noch gewartet.
Mhm.
Wow. Wow.
Ich frage mich jetzt nur, ob er dann, wenn er auf die Knie gegangen ist vor ihr und sie hat ja gesagt, sonst dann zieht man ja immer so den Ring auf, ob er ihr dann so, so wie Socken. Man das mit Kindern macht, wenn man so Handpuppentheater spielt, ob er ihr dann den Socken so über den Arm gezogen
und
hat.
Und auch, dass sie es noch niemandem erzählt haben. Also jetzt kann man
damit
ja
ist jetzt vorbei.
Sehr aufmerksam mal beobachten, wo ein Pärchen in Deutschland 3000 Socken unterwegs ist.
Ja, wenn, stimmt.
Wo, ne, vier Füße in Deutschland 3000 Socken und dann sind es die beiden. Die 3000 Follower. Boah, das finde ich, das ist ja wirklich, also, ich glaube, wenn du mir 2019, als wir das hier angefangen haben, Folge 0 oder Folge 1 und 2 mit Lena Meyer-Landrut und Finn Kliemann, wenn du mir da erzählt hättest, Eva, eines Tages macht mal jemand wegen dir, jemand anders oder wegen dem Format, jemand anders einen Heiratsantrag. Siehste.
So kommt's, Eva.
Meine Güte.
Ich würde sagen, auf
die nächsten
150.
Alles Gute an das Paar, ja genau, und auf die nächsten 150.
Ja.
Wirklich.
Wir sehen uns wieder. Komm, wir stoßen einmal mit unserem Wasserglas an. Wir sind ja beim Öffentlich-Rechtlichen. Herzlichen Glückwunsch, Eva.
Dankeschön.
Der Perl toll im Abgang, ne?
Ah, und danke allen, die immer mitgehört haben, die vielleicht auch sogar ganz 150 Folgen mitgehört haben. Dann kriegt ihr jetzt hier so einen imaginären, von Jonas Winkler getöpferten, wie sagt man, geschreinerten Pokal, dass ihr schon so lange dabei seid. Ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen. Okay, aber Ariana, halt, stopp. Es wäre natürlich kein ARD-Podcast, wenn wir hier nicht noch kurz eine Cross-Promo hinten dranhängen würden. Aber das bietet sich ja sehr an, denn auch du hast einen ARD-Podcast. Mit wem nochmal?
Ach, mit meiner Freundin Judith Rakers. Wir hatten ja eine süße Kennenlerngeschichte, als ich mal gesagt habe, ich habe mich in sie verliebt, weil ich so eine tolle Doku über sie gesehen habe und gesagt habe, wenn sie mich hört, soll sie mir ein gelbes Zeichen schicken. Und da hat sie noch die Tagesschau moderiert und hat eine gelbe Bluse angezogen. Und alle haben mir das zugeschickt bei Instagram. Da dachte ich noch, es wäre ein Zufall. Aber nein, sie hat gesagt, es war ein Zeichen. Mittlerweile haben wir einen Podcast. Und zwar heißt der Was war los gewesen? Und da sprechen wir jeden Freitag über unsere Woche. Sie wohnt auf Rügen, ich in Berlin. Und wir sprechen immer darüber, was war in der Woche los gewesen? Bei uns beiden in der Welt, über alles, was wichtig war. Genau, jeden Freitag gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschland 3000 mit Eva Schulz und Ariana Barbori. Team Merle Hömberg, Ruby N. Schwietal, Sabine Lebeck, Axel Schöning und Kim Vanessa Schank.
Was geht, Leute? Armin Barmit hier. Im Cosmo-Podcast parallel dazu sprechen wir mit Selfmade-Entrepreneurs über ihren Weg nach oben. Erfahrt die Story behind Freak de la Freak. Mit der Partyreihe haben Aziz und Nomi den Afrobeat-Party-Safe-Space geschaffen.
Und hat gesagt, ich habe eine Idee. Ich so, okay, jetzt kommst. Also, du hörst auch gerne Afrobeat. Und lass uns doch einfach Afrobeat nach Berlin bringen.
Erlebt Chihawins radikale Journey. Vom Außenseiter zum Bubble-Tea-Visionär, der ein Millionen-Business aufgebaut hat. Gegen alle Vorurteile.
Das Gerücht gab, dass Bubble Tea krebserregend war. Und dann war zack, gar kein Deutscher mehr da. Nur noch die Asiaten, die noch an uns geglaubt haben.
Trefft mit mir Beauty-Doc Afshin Fatemi, der ein ganzes Business-Imperium aufgebaut hat.
Meine Eltern fanden nicht so cool, dass ich dann in den Bereich Schönheitschirurgie gegangen bin. Und die wollten natürlich immer, dass ich richtiger Arzt werde.
Oder entdeckt, wie Talin Jalan in ihren Hochzeitslocations Tradition mit modernen Vibes verschmilzt.
Also was mich motiviert, sind die Bräute. Wenn die glücklich hier rausgehen und dann mir über WhatsApp schreiben, Dankeschön für alles, das war wunderschön.
Parallel dazu, wer Migras Business machen, der neue Podcast von Cosmo, bringt euch inspirierende Stories zwischen Popkultur, Para und Purpose. Holt ihn euch kostenlos in der ARD-Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt.
Ich glaube tatsächlich, das, was verbindend ist, ist die Möglichkeit, stolz auf seine Herkunft sein zu dürfen.